Moin, moin. Und bevor es jetzt in die Folge geht, müssen wir uns einmal kurz entschuldigen. Und zwar haben wir wieder per Discord aufgenommen. Und da ist es, ja, wie bei Discord so üblich, zu einigen Aussetzern gekommen. Und auch ist uns die Aufnahme zweimal abgebrochen, weswegen zum Teil Antworten und auch Fragen fehlen. Dort werde ich euch aber kurz erklären, worum es ging, beziehungsweise was fehlt. Und jetzt viel Spaß beim neuen Dolphins Drive.
Moin moin und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Miami Dolphins, der Franchise, die es tatsächlich geschafft hat, am Wochenende den Todesstern zu zerstören und damit ja vielleicht auch die Ende einer Ära einzuleiten und damit ihre eigene Ära auch emporsteigen zu sehen. Aber dazu später noch mehr. Und ihr wisst es, wenn es heißt Dolphins Drive, dann heißt es, ich mache das Ganze hier nicht alleine, sondern habe heute auch wieder den Tobi mitgebracht. Moin, Tobi.
Moin.
Und natürlich ist der Micho auch wieder mit dabei. Moin, Micho. Hallo, Micho. Okay. Ah, jetzt.
Jetzt besser.
Ich habe schon mehrfach, ich habe gerade eben schon guten Abend gesagt.
Ja, du musst dich einfach nur normal artikulieren.
Hä?
So, das ist auf jeden Fall schon mal eine sehr gute Begrüßung gewesen. Und ihr habt gerade schon so ein fragendes Stimmchen gehört. Wir sind natürlich auch heute wieder mit Gast. Ja, also wir machen quasi die Perfect Season mit Gästen voll, würde ich fast behaupten, ja, weil diese Woche konnten wir den Daniel gewinnen. Daniel, moin und erstmal herzlichen Dank, dass du die Zeit nimmst, hier dabei zu sein.
Moin, ich grüße euch, hallo.
Ja, Daniel, du wirst vermutlich was mit den Las Vegas Raiders zu tun zu haben, weil wir gegen die nach Weihnachten jetzt spielen oder während der Weihnachtszeit. Was hast du mit den Las Vegas Raiders zu tun? Wie bist du zum Football gekommen? Warum macht dir Football Spaß? Erzähl doch einfach mal ein bisschen und rühr die Werbetrommel für die Las Vegas Raiders.
Die Werbetrommel. Okay, dann fange ich mal an. Also erstmal bin ich stellvertretend hier für das Germany Chapter Black Hole hier in Deutschland. Und wie bin ich zum Football gekommen? Zum Football verfolge ich schon seit den 80er Jahren. Und ja, wie es oft so ist und bei vielen, was hat mich bewegt, Raiders-Fan zu werden, es war wirklich diese Außendarstellung. Und man muss halt einfach mal schauen, damals in den 80er Jahren oder Ende der 80er Jahren war es ja so gewesen, da war ja Football heute nicht so vertreten, wie es heute ist. Ne? Man kriegt ja heute viel mehr mit, was dieser Sport generell, was diesen Sport betrifft. Und das war ja damals noch nicht der Fall. Da konnte sich über Zeitschriften, konntest du dich ein bisschen informieren. Dann wurde vielleicht bei der Super Bowl übertragen. Dann hat man was in Sportmagazin was gefunden. Ja, und dann irgendwie bin ich dann damals, das waren dann damals ja noch die LA Raiders, die Los Angeles Raiders, drauf gestoßen. Und das fandst du halt einfach faszinierend, so das Logo, die Außendarstellung. Ja. Und dann hat man sich vertieft mit der ganzen Materie. Ja. Und dann stieß man dann auf die Black Hole dann später. Und es war immer so ein wenig, es war Faszination, weil ich immer sage, die Raiders waren halt, haben immer irgendwie ein bisschen was Mystisches gehabt, ja, so als Franchise, ja, die Außendarstellung an Al Davis, ja, und so bin ich dazu gekommen und hab eigentlich immer die Raiders verfolgt, ja, oder die NFL, oder den Sport generell. Und es ist natürlich dann auch immer ganz interessant, wie der Sport sich, wenn man schon länger diesen Sport verfolgt, wie er sich halt auch gewandelt hat. Ja. Was die Regeln angeht, alles, wenn man heute sieht, was heute auf dem Platz eigentlich los ist mit diesen Regeln und was da läuft. Und man schaut dann nochmal 20 Jahre zurück, da wird man heute, glaube ich, nie wieder spielen dürfen. Ja. Was früher normal war, ist heute vorbei, sagen wir es mal so.
Ja. Ist mir so aus der Seele.
Ja, genau so ist es. Und manchmal sage ich immer, man mit diesen vielen Regeln nimmt man natürlich den Football halt auch irgendwo den Spaß. Ja. Wenn man früher Spiele gesehen hat, dann war es so, da sind sie zur Halbzeit schon runter und dann waren die Trikots nur noch halb so groß, ja, weil die Hälfte gefehlt hat. Aber gut, es war eine andere Zeit. Dieses Oldschool Football, wie man es dann immer schimpft oder so, das wird ja teilweise heute nochmal teilweise so in der Offense ein bisschen fabriziert von den Raiders, von einem Gruden, sage ich jetzt mal, Laufspiel, ja, der das Laufspiel irgendwo liebt, sage ich jetzt mal. Und ja, und zu uns, sage ich jetzt mal, zu der Black Hole, wir sind seit 1900, das muss ich überlegen, seit vier Jahren, das fünfte Jahr, sind mir so, beziehungsweise wurde das hier in Deutschland ja einfach so gegründet und durch den Claudio natürlich, unseren Präsidenten Cherasi, und der natürlich da drüben auch, ja, wie soll ich sagen, es wirklich mit rübergeschwappt hat, das Ganze, ja. Und ja, wie gesagt, es macht Spaß, ja, der Sport ist toll und ja. Schauen wir mal, wo die Reise hingeht.
Du hast gerade schon davon, von eurem Fanclub gesprochen. Findet man euch denn im Internet? Auf Facebook, Instagram, TikTok, YouTube?
Ja, klar, natürlich. Selbst wenn ihr Black Hole Germany googelt, eigentlich dürft ihr uns relativ schnell zügig finden. In Facebook natürlich, ne? Auch unter bekannt vielleicht für manche schon von euch oder auch da draußen, sage ich jetzt mal, über raidergermany.de. Ja, und wir sind mittlerweile, wir waren jetzt die ganze Zeit auf Facebook und sind jetzt von Facebook quasi rüber auf Discord. Ja, also über Discord sind wir auch zu finden natürlich. Wir sind auf Instagram auch vertreten. Also man findet uns, ne? Selbstverständlich.
Sehr schön, weil die Links, ihr kennt das, die uns öfter hören, wobei das sind dann immer Dorfitz-Fans, aber ihr findet die Links wie immer in den Shownotes, wenn ihr euch da informieren wollt oder sagt, hey, ich finde die Las Vegas Raiders auch ganz cool und ich will mich da vielleicht mal ein bisschen mit den Leuten austauschen. Die Links zu den Sachen findet ihr in den Shownotes. Ja, dann schon mal Dankeschön für den Einstieg hier, Daniel, und wir gehen jetzt in die News und Tobi hat mir da schon ja, das eine oder andere gezwitschert. Ich meine, wir sprechen, glaube ich, erst über das, was jetzt nicht so, ja, ich würde nicht sagen, nicht so positiv ist, aber Antonio Callaway wurde von uns gecuttet, war nach dem Wochenende sicherlich jetzt keine großartige Sache mehr, beziehungsweise war es zu erwarten, weil er im letzten Spiel gar keinen Snap gesehen hat. Micho, Tobi, wollt ihr dazu noch was sagen? Weil, also, mehr als Er war bemüht oder er war stets bemüht, kann man da, glaube ich, im Endeffekt nicht sagen.
Ich hatte es ehrlich gesagt gar nicht so überrascht. Nochmal, ich weiß, Rico, dass du da anderer Meinung bist, aber unser Receiver-Core ist überdurchschnittlich und wird immer noch unterschätzt und ist nicht Spitzenklasse, aber ist halt überdurchschnittlich. Und ein Spieler wie Antonio Callaway ist halt schlechter. Punkt. Und da passt er halt einfach da nicht rein.
Irgendwann müssen wir in der Offseason nochmal darüber sprechen, wie du unser Receiving Corps überdurchschnittlich sehen kannst. Aber das müssen wir dann nochmal machen.
Und an dieser Stelle ist uns das erste Mal die Aufnahme abgerissen. Und Tobi hat im Prinzip nichts anderes gesagt, als dass es zu erwarten war. Hat natürlich die Statline nochmal ausgepackt, wie es für Tobi sich gehört. Und dann ging es in die zweite News, und zwar, dass Xavien Howard im Pro Bowl ist. Und dann habe ich unseren Gast Daniel gefragt, was er denn von dem Pro Bowl hält.
Naja, gut, an meine Reaktion jetzt gerade schon aussagekräftig. Ich sag's jetzt mal teils. Ja, aussagekräftig ist es eigentlich schon phasenweise, weil es gewotet wird, weil es ja so gesehen wird von vielen. Sicherlich sind auch viele, die auf dem Pro Bowl drin sind, natürlich auch berechtigt irgendwo mit dabei. Ja, von der momentanen Leistung, die gemacht werden. Aber aussagekräftig ist es nicht, weil halt auch viele Spieler, wie es vielleicht auch, wenn man es neutral betrachtet, über die ganze Liga oder von den Teams her, sicherlich immer noch den einen oder anderen Namen finden würdest, den auf gewissen Positionen sicherlich hätte auch in den Pro Bowl gehört. Aber dadurch, dass ja nur zwei gegeneinander spielen, auch in dem Fall, AFC, ja, und dann ist es halt natürlich auch so, dass es halt auch begrenzt ist. Aber sicherlich hätten es noch mehr Spiele verdient, sage ich jetzt mal, ja, in Position. Das ist meine Meinung darüber. Aber ich persönlich, was den Pro Bowl angeht, ist es ein Spiel oder ist es eine Sache, Es ist, ich sage immer, der Rubel rollt, sage ich jetzt mal, das Geld rollt und es ist eine Vermarktung nicht mehr und im Prinzip geht es um nichts und leider ist es auch immer ein Spiel mit bitte fass mich nicht an, ja, weil es ja in der Regel ja auch immer stattfindet, nochmal vor dem Super Bowl und gerade zum Ende hin und sich eh keine mehr Auer machen möchte und aussagekräftig ist es nicht, man kann es eigentlich als ein kleines Show laufen sehen. Das war es dann eigentlich auch schon. Aber aussagekräftig ist es eigentlich im Prinzip weniger. Meine persönliche Meinung. Sieht jeder anders da, aber wenn es nicht gäbe, würde, wäre auch okay.
Sagen wir es mal so. Ja. Ja, das ja. Stimmt wohl. Also diese Skillspiele und so, das ist halt natürlich immer ein nettes Gimmick auch für die Fans.
Ich sag ja, schöne Vermarktung, schön für die NFL, schön für rundherum, schön für die Fans. Wenn man mal Langeweile hat oder so, kann man sich sowas angucken, aber sicherlich ist es, ja.
Richtig.
Jeder hat seine Ansicht darüber, sage ich jetzt mal. Wenn es nicht geben würde, würde ich, sage ich mal so, auch überleben.
Ja. Das, ich glaube, das sehen relativ viele so. Ich weiß nicht,
Tobi, denke ich auch, ja.
Wie siehst du den Pro Bowl?
Um mal einen bekannten Referee zu zitieren, ja, es gibt auch Flaggen im Pro Bowl.
Yes, und there are penalties in the Pro Bowl. Defensive Pass Interference, ich weiß gar nicht.
Aber um es mal ganz zu sagen, es ist halt ein Beliebtheitsvoting und wie du schon sagst, diese Spiele drumherum, die sind halt ganz nett und ein netter Zeitvertreib, aber ich bin auch kein Fan vom Pro Bowl, vor allen Dingen dann nicht, wenn es darum geht, dass gewisse Verträge oder Vertragsboni an Pro Bowl Nominierungen gehängt werden, dass die Fanbases natürlich mitbekommen und dann natürlich um der eigenen Salary Cap zu helfen oder die eigenen Spieler besser vermarkten zu lassen, da dann irgendwelche großartigen Voting-Kampagnen ausrufen. Spätestens dann ist es vorbei. Auf Dolphins Sicht bezogen, klar, bei Howard muss man sich einfach nur die Statistiken der Saison angucken. Er hat es verdient, dass er da ist, aber naja, gut. Dann, das war's dann auch.
Ja, es sind, glaube ich, von Raiders sogar, glaube ich, auch welche dabei, glaube ich, zwei. Ne? Es sind nicht Josh Jacobs und Waller. Ja, kann man auch mal
machen. Ja, aber gerade auch Waller hat es ja auch verdient.
Es ist aber, muss man auch sagen, bei Waller ist es natürlich auch eine sehr interessante Story, die dahinter steckt. Ja, wenn man den Verlauf über seine Karriere jetzt gesehen hat, was er für private Niederschläge hatte, was er für Probleme hatte und dann eine Franchise gefunden hat, wo die Raiders gesagt haben, ja, okay, komm. Und er erlebt, sagen wir mal so, den zweiten Frühling. Das muss man einfach mal so sagen, ja. Und dankt es irgendwie der Franchise irgendwie halt auch. Und glaube ich, statistisch gesehen dürfte er unter den Top 5 Tight Ends sein, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, dürfte hinkommen. Und in dieser Saison und auch in der letzten Saison auch nicht, auch locker unter den ersten 10 oder auch unter den ersten 7 gewesen. Ich weiß jetzt nicht genau, wo jetzt genau da. Aber für ihn persönlich und weil es auch eigentlich er dadurch die Dankbarkeit ja irgendwo zeigt, weil man muss dazu ja auch wissen, dass er ein sehr, sehr, sehr arges, großes Drogenproblem gehabt hat und ziemlich tief körperlich wie seelisch eigentlich weg war. Ja, und das dann doch irgendwie geschafft hat und eine Franchise ihm eine Chance gegeben hat, so muss man es jetzt immer sagen, oder ein Team eine Chance gegeben hat. Und er ist doch irgendwie widerspiegelt und er ist vom charakterlich auch ein Funskerl so. Ja, und für mich persönlich freut es ihn als Mensch, so muss man sagen. Und er spiegelt irgendwo die Leistung wieder, was mich natürlich auch freut, ganz klar.
Ja. So, und dann Micho, du darfst auch noch ein kleines Urteil zum Pro Bowl abgeben, wenn du es denn möchtest.
Grundsätzlich habt ihr ja schon fast alles gesagt, das ist eine Marketinggeschichte. Ein Beliebtheitswettbewerb, das stimmt alles, aber neben dem Beliebtheitswettbewerb ist es schon so, dass man tatsächlich auch ein bisschen die Leistung außerhalb der eigenen Franchise dann durchaus bei manchen Spielern dann noch mitbekommen. Spieler, die ins, ja, die einfach ins Bewusstsein rücken. Mehr ist es nicht. Es ist eine Anerkennung für die Spieler. Und naja, man muss auch sagen, dass in den USA, die ja nun jahrzehntelange Football-Erfahrung haben, gut, das ist der Show-Aspekt von Football, aber trotzdem wird eine Pro Bowl-Nominierung tatsächlich als Auszeichnung gesehen, als ein Titel, den man bekommen hat. Und ich glaube, Spieler, die jetzt wirklich mehrere Pro Bowl-Nominierungen haben, wir reden jetzt hier von 7, 8 Pro Bowl-Nominierungen oder sowas, dass man da schon positiv sagen kann, von wegen, ja, das ist eine Karriere, in die man, an die man sich auch noch in 15 Jahren erinnert. Nicht an eine Pro Bowl-Nominierung, das nicht. Aber ein Spieler, der irgendwie 10 Jahre hintereinander da war, da weiß man halt von wegen, okay, das ist eine Karriere. Und der ist irgendwann vielleicht sogar für die Hall of Fame, kommt dann vielleicht irgendwann für die Hall of Fame in Frage. Das tust du halt nicht, wenn du nur einmal in deinem Leben eine Pro Bowl-Nominierung gehabt hast. Ganz einfach.
Was ich jetzt nochmal dazu sagen muss, ist es ja gerade drüben in Amerika, ist es ja bei allen großen Sportarten so. Ja. Ja. Ob es in der NHL ist, ja, mit ihren Wochenende oder ist es in der NBA oder sowas, genau so muss man es sehen. Sagt der Tobi auch genau richtig. Es ist eine Art Auszeichnung, die dann irgendwo bei diesen ganzen Stats irgendwo mal dahinter stehen, wie viele Titel derjenige gewonnen hat, wie viele Super Bowls, wie viel oft in Pro Bowl drin war. Sicherlich richtig, so muss man es auch sehen. Es ist ja auch so meine Meinung generell darüber, dass es ja richtig ist, dass es schon schön ist für diese Spieler und auch irgendwo eine Leistung anerkannt wird. Das ist sicherlich richtig. Ja. Das habe ich ja definitiv ja auch nicht verneint. Aber generell ist es halt, weil es halt auch so ein Vote ist, sage ich jetzt mal, darf man es nicht überbewerten, weil es auch manchmal vielleicht auch der ein oder andere, die Frage wird sich für euch sicherlich auch schon gestellt, hat irgendeiner im Pro Bowl aufgelaufen ist, wo man fragt, was macht denn der eigentlich heute hier? Aber gut, das ist Ansichtssache, weil man dann immer die Gegenfrage stellen kann, von der Leistung her oder sonst was, man hätte auch den oder den nehmen können, der sicherlich nicht irgendwo schlechter ist oder vielleicht sogar von den ein oder anderen Stats sogar stärker ist. Aber ich sage immer, man darf nicht immer so allgemein von diesen, das wird immer ganz gern hier so hier drüben in Deutschland immer so gesehen, mit den Statistiken und sowas. Man darf nicht immer unbedingt ganz so danach gehen. Da kommen noch mehrere Faktoren mit rein.
War das vor 2 oder vor 3 Jahren, als Martin Sotscher? Der als Returner oder sowas von der deutschen Community in den Pro Bowl gewählt wurde? Irgendwie sowas war das doch, ne?
Irgend sowas war das, glaube ich. Ja, da erinnere ich mich auch vage.
Richtig. Sie haben es ja dieses Jahr mit Jakob Johnson auch versucht.
Okay. Ja gut, das ist halt eine Sache, die den Pro Bowl irgendwo ad absurdum führt. Das muss man auch klar sagen. Das ist auch eine Sache, die muss halt nicht sein, ne? Es sollte schon die Leistung im Vordergrund stehen. Aber das tut sie halt in den USA auch nicht immer. Von daher will ich da auch nicht päpstlich als der Papst sein.
Ja, es ist im Endeffekt halt einfach ein Fanvoting, das ein immenses Standing da hat. Und ja, ich sag mal, da können zum Beispiel gewisse O-Lines oder so, können 3 Jahre gut spielen, die werden für 3 Jahre gut spielen, aber 8 Jahre in den Pro Bowl gewählt, weil die Franchise in der Zeit wahrscheinlich dann erfolgreich ist, weil es eine gute O-Line ist. Und das läuft dann auch über die nächsten Jahre halt hinweg. Oder selbst wenn, ich sag mal, Travis Kelce zum Beispiel jetzt nächstes Jahr mal nicht so ein ganz gutes Jahr haben sollte, dann wird deswegen nicht Mike Gesicki in den Pro Bowl gewählt. Da wird trotzdem Travis Kelce, weil Travis Kelce einfach diesen Namen hat. Und dementsprechend muss man da halt einfach, ja. Also ich habe mich auch tatsächlich, wenn ich mich auch viel auf Twitter bewege und sehr viele Diskussionen führe, momentan auch wieder natürlich ein paar Nackenschläge kriege, aber für diese Pro Bowl-Geschichten habe ich überhaupt keine Zeit. Das ist die Diskussion auch einfach nicht wert, weil natürlich kann ich mich darüber ärgern, dass Frank Clark da drin ist und Emmanuel Ogbah einfach null Interesse bekommen hat, aber das ist halt immer nur ein Fanvote, von daher.
Easy peasy, Rico? Squeezy. Rico?
Ja.
Ich werf dich jetzt mal vom Bus. Die Mike Gesicki-Wette halte ich. Für nächstes Jahr.
Ja, also, ja, was willst du wetten?
Du weißt, ich bin ja bei Bold Predictions immer relativ vorne dabei. Ja, komm,
um was willst du wetten?
Ich würd sagen, wenn Mike Gesicki in den Pro Bowl kommt, suche ich die karitative Einrichtung aus. Wenn er nicht reinkommt, suchst du sie aus. Wir einigen uns auf einen kleinen Betrag und dann gibt es eine Spende.
Gut, machen wir so. Wunderbar. Gut,
alles klar.
Schön. Schön, dass wir das auch geregelt haben. Und wenn wir das jetzt alles geregelt haben, dann darf Micho jetzt auch in sein Roundup starten.
Ja, eine Menge passiert. Das Wichtigste aus unserer Sicht wahrscheinlich Wichtigste, Tobi hat es vorher im Vorgespräch schon angeteased, werde ich zum Schluss erst reinpacken. Erste Frage ist an euch, es gab den Spitzengipfel, kann man sagen, die 13 und 1 Chiefs haben die 10 und 4 Saints, jetzt 10 und 4, 32-29 besiegte, relativ knapp. Die Frage wäre jetzt ganz einfach, viele sagen ja, das wäre es der kommende Super Bowl. Habt ihr es auch so als kommenden Super Bowl gesehen? Und wenn ja, sind die Saints damit, wie habt ihr das Spiel empfunden, sind die Saints damit klarer Super Bowl-Gewinner? Rico, fang du mal an.
Die Saints, klarer Super Bowl-Gewinner?
Die Chiefs natürlich, Entschuldigung.
So. Ich war gerade schon so herbig.
Ja, es ist Jahresende, wir sind alle durch.
Es ist genauso, wie ich RAN vorm Bus werfen wollte und auch dem Kollegen, der momentan bei RAN ist, geschrieben hat, ey, was ist denn mit euch los? Das war, ich weiß gar nicht, das Spiel Browns gegen Ravens, wo am Ende ja noch eine Safety stattgefunden hat. Und die hatte ich nicht mit reingerechnet und in der Überschrift war es richtig und ich dachte, ich hatte es falsch. Und habe schon wieder die Pferde scheu gemacht. Deswegen dachte ich jetzt gerade, ich hätte wieder was verpasst. Aber ja, zur Frage. Tatsächlich glaube ich, in der AFC ist es momentan, ja, also ich wüsste keine Mannschaft. Also ich meine, ich habe die Diskussion jetzt auf Twitter geführt. Du brauchst einen absoluten Sahnetag mit deiner Franchise, um gegen die Chiefs zu gewinnen. Ja, so trotzdem, und das ist der absurde Stat, hat Patrick Mahomes jetzt in seiner Karriere 9-mal gegen eine Top-5-Defense oder gegen eine Top-10-Defense gespielt, hat im Durchschnitt 27 oder 28 Punkte aufs Board gebracht. Das ist halt schon absurd, ja, also diese Zahlen. So, das heißt, du musst in der Regel schon so 35 Punkte mal aufs Scoreboard bringen, um wirklich zu sagen, mit 35 Punkten haben wir eine Chance. Das heißt nicht, dass du das gewinnst, du hast erstmal nur die Chance. So, und es war gegen die Dolphins schon so, ja, haben wir letzte Woche drüber gesprochen, und jetzt auch gegen die Saints. Drew Brees war nach der Verletzung wieder drin, und das hast du gemerkt, und dementsprechend war er nicht auf dem Niveau, auf dem er eigentlich ist. Dazu fehlt hier Michael Thomas. Ja, das ist genauso, wie wenn bei den Saints jetzt Tyreek Hill oder Travis Kelce nicht dabei wäre. Das würde denen auch wehtun, definitiv. Und das ist das eine. Und ich denke, dass die Saints mit Michael Thomas deutlich nochmal wahrscheinlich näher dran gewesen wären, die Saints zu schlagen. Und dann will ich mal einmal eine Sache loswerden. Wir haben schon über Oldschool-Football gesprochen. Also Eric Fischer und Cameron Jordan. Ja, Cameron Jordan wird ejected für Bullshit, ja, weil er mit seiner Hand oder mit der Faust im Gesichtsgitter von Eric Fischer während eines Plays landet. Wo du sagst, ja, normalerweise, Izuma hat das ja auch gut erklärt, meiner Meinung nach, weil mein Bruder hat RAN angehabt und ich habe auf den Laptop geguckt. Und er hat das gut erklärt mit, ja, du wartest als Defensive Player eigentlich darauf, dass der Arm vom O-Liner nochmal kommt in Richtung Pat. Ja, der kam nicht und deswegen trifft er ihm ins Gesicht. Das war absolut lächerlich. Das war ein richtiger Bullshit-Call. Und das hat die Chiefs Offense natürlich nachher wieder ein bisschen on top gebracht, weil Eric Fischer hatte einen richtig gebrauchten Tag als Tackle. Und ja, ohne Cameron Jordan war halt weniger Druck da. Ärgerlich für die Saints, aber nicht aussagekräftig. Und ja, die Chiefs, ich glaube, also in einem Shootout zwischen Chiefs und Bills, da könnte ich mir vorstellen, dass die Bills mithalten können in einem Spiel. Also ich sag mal, wenn bei 10 Spielen gewinnen die Saints wahrscheinlich 6 oder 7, die Bills dann 4 oder 3, brauchen halt eins dieser Spieler. Die Bills. Das wissen Sie, meine, also AFC Championship Games ist für mich momentan Bills gegen Chiefs. Und ansonsten glaube ich, dass die Packers in der NFC momentan die Edge haben gegenüber den Saints. Wenn Michael Thomas zurückkommt, ist das verdammt ausgeglichen. Das dazu.
Ja, sage ich auch direkt mal meine Meinung. Auch da sage ich von wegen, du musst gegen die Chiefs tatsächlich absolut am Limit spielen. Ich glaube, dass die Saints das drin haben, wenn Drew Brees besser drauf ist. Da hast du das schon gesagt. Also wenn er jetzt nicht direkt aus der Verletzung kommt, Ich glaube auch tatsächlich, dass die Saints noch gar nicht alles gezeigt haben und dass sie vielleicht sogar ein bisschen was getestet haben. Auch in Erwartung nochmal auf die Chiefs zu treffen. Natürlich werden sie dann in den Playoffs an den Packers vorbei müssen. Ob sie das können, steht in den Sternen, aber ich halte für die Saints auch nach dem Spiel durchaus für fähig, mit den Chiefs mitzuhalten. Aber dann fragen wir doch mal Daniel, dessen Franchise hier als einzige diese Saison die Chiefs besiegt hat.
Ja, Jungs, das sieht man, dass man so schlagen kann. Muss man jetzt einfach mal so. Da muss man so da, das hat jetzt nichts damit zu tun, dass jetzt die Raiders jetzt unbedingt waren. Das sind aber auch interne Spiele, die, man hat es auch im zweiten Spiel gesehen, in Vegas sehr knapp waren. Ja, das ging ja auch sehr knapp aus. Ja, und das sind immer andere Spiele. Ja, diese Revival Games sind immer Spiele in der eigenen Division, die sind immer mit Vorsicht genießen, weil man immer sagen kann, da kann auch, ist auch jeder in der Lage, auch egal wie er steht, den anderen zu schlagen. Was die Chiefs angeht, sicherlich sind sie, es ist natürlich schwer, immer dann über die Chiefs zu reden, wenn man Raiders-Fan ist. Das müsst ihr leider so sehen, weil es ist leider, Raiders und Chiefs ist leider der blanke Hass. Und das muss man leider so sagen. Deshalb ist es dann immer gerade, das ist einfach so. Da sagt keiner was Gutes über den anderen und es ist auch drüben in Amerika einfach verhasst. Und das ist halt einfach mal so. Man muss halt sicherlich sagen, man kann sie mögen, man muss sie nicht mögen, aber man muss eins sagen, Mahomes ist natürlich schon, das ist schon ein Brett, das ist schon eine Hausnummer, das hat er Zeit in der Franchise oder bei den Chiefs spielt gezeigt. Er ist ein hervorragender Quarterback, das steht mal außer Frage. Er lebt sicherlich natürlich. Ich sag's immer mal so, man sollte die Chiefs nicht so überbewerten. Es ist so, sie sind nach vorne hin, man muss halt sagen, Kelce und Hill. Und ich bin der festen Überzeugung auch, dass der Mahomes ein sehr, sehr guter Quarterback ist. Wenn du einen Durchschnittsquarterback oder einen etwas schlechteren Quarterback drin bist und hast einen Kelce vor dir stehen an Hill, dann funktioniert das auch ganz gut. Also das heißt, dieses Zusammenspiel zwischen den dreien ist natürlich, ja, das passt. Ja, das ist halt einfach, das läuft, wenn du sowas wie einen Hill hast oder so, das ist ein Traum für jeden Quarterback. Ja. Da kannst du auch mal einen Ball 3 Meter ein bisschen weiter rüber, er läuft den, weil der halt auch einfach schnell ist ohne Ende. Das, man muss das halt einfach mal sehen von dieser Athletik selber her, von den einzelnen Spielern, was das für Spieler sind. Das ist das Erste. Ja. Dazu jetzt mal zu sagen, ob die Chiefs den Super Bowl wieder gewinnen, da muss ich immer sagen, wenn man sich das immer genau anschaut in der NFL, kann immer sehr, sehr viel passieren. Ja, wenn es in die Richtung Playoffs geht, du hast ein Spiel. Und in einem Spiel kann sehr viel passieren. In einem Spiel gibt es sehr, sehr viel Entscheidung. Es kann das funktionieren, es kann das eine nicht funktionieren. Ja, es kann gut funktionieren. Also die Chiefs werden sicherlich ein Team sein, die ziemlich weit kommen werden. Die können auch in den Super Bowl kommen. Definitiv. Wer das von dem anderen Weg sein wird, da sage ich euch ganz ehrlich, ist meine persönliche Meinung, bin ich relativ offen, weil es gerade da drüben man es nicht, keine Prognose geben kann. Das ist meine persönliche Einschätzung. Andere sehen das andere, wer da mal so da rein stolpert. Ist das ganz offen ehrlich, weil es da viele Teams gibt oder die sich einfach nicht viel geben. Und es wird einfach Tagesform entscheidend sein. Und da kommen so kleine Kleinigkeiten mit rein. Kicker, das, Defense, O-Line, das etc. Das ganze Spielchen kennen wir alle. Kleinigkeiten, die dann den Unterschied machen zwischen du kommst eine Runde weiter oder nicht. Verletzungen. Also wie gesagt, kennt ihr selber, da wirkt, ich sag's jetzt einfach mal so ein bisschen oberflächlich und ein bisschen verallgemeinert, so wie ich das sehe. Die Chiefs sind sicherlich ein Titelfavorit, außer Frage. Nochmal zu den Saints, sicherlich habt ihr auch total recht, was bei den Saints halt auch an Spielerpotenzial auch noch fehlt oder was verletzt ist. Breeze ist mit Sicherheit auch nicht bei 100%, auch richtig. Aber wie gesagt, die Chiefs kann man schlagen. Und ich tue mich dann halt ja auch ein bisschen schwer. Na klar, würde ich jetzt persönlich als Raiders-Fan sagen, hoffentlich fliegen die Chiefs so schnell wie möglich raus. Das war ich auch ganz offen und ehrlich, aber das ist halt, wenn man Raiders-Fan ist, ist es halt einfach so. Ja, aber man muss es halt einfach so sehen. Es ist halt immer so mit dem Craft und schön gemacht, das ist in allen Sportarten so und das macht das interessant in Amerika generell bei allen Sportarten, wie im Football natürlich auch mit diesem Craft, dass jeder die Chance hat, dass es viel auf GMs ankommt, auf die mit drumherum, ja, und die Chiefs leben jetzt von, aber die Chiefs haben sich in meinen Augen persönlich auch schon, wenn man es auf weitere Sicht sieht, eigentlich schon abgeschossen. Aber dieser Bumerang kommt dann eigentlich mit diesem ein oder anderen langfristigen Vertrag, dieser Bumerang, den sie geschmissen worden ist, der kommt auf Umwegen wieder zurück. Und dann ist es genauso, du hast ein Zeitfenster, wie auch, da bist du erfolgreich oder musst du erfolgreich sein. Und dann wird es einfach nicht mehr mit diesem Cap nicht mehr machbar sein. Diese Verträge immer nach oben gehen, immer mehr Geld für die Spieler. Ich glaube, bei den Chiefs ist ja aktuell, sieht es so noch relativ gut aus. Die haben ja den Kelce, glaube ich, erst vor anderthalb Jahren oder zwei Jahren langfristig nochmal unter Vertrag nehmen können. Aber auch Hill läuft aus. Und das wird problematisch in anderthalb Jahren. Weil ich mich dann schon frage, können sie den noch bezahlen oder nicht? Und so ist aber die Kette allgemein. Nur mal nochmal zu den Chiefs gesagt, aber wie gesagt, ich sehe es ähnlich wie ihr, da habt ihr sicherlich recht, die Chiefs werden sicherlich eine Rolle mitspielen und aber auch nochmal, ich glaube auch Pittsburgh irgendwie, die sehr gut performt haben, was die Defense anging in der Saison und es wird noch ganz interessant werden, meine Meinung.
Hey Tobi, dann darfst du auch noch was dazu sagen.
Ja, also ich bin gesagt noch ein bisschen was zu den Saints. Das geht so in die Richtung, was Daniel jetzt gerade als letzten Punkt angerissen hat, weil die Saints sind ja dermaßen in der Cap-Hölle. Also da ist das Titelfenster nach dieser Saison zu. Breeze wird, nun, weiß Gott, auch nicht jünger. Also wenn die Saints nochmal einen Ring holen wollen, dann ist die einzige Chance, die sie haben, dieses Jahr. Deswegen habe ich die diese von der Motivation ganz oben auf der Rechnung. Was ich aber auch sage, und das hat Daniel auch schon gesagt, wann hatten wir das letzte Mal so, dass beide Nummer 1 Seeds beide den Super Bowl erreicht haben? Also wenn du einen Playoff-Run machst, dann kannst du in einem Spiel quasi jeden schlagen. Ich sehe eher die Chiefs als die Saints im Super Bowl, ganz nüchtern betrachtet. Ich sehe aber nicht, dass der Super Bowl 2021 Saints gegen Chiefs heißt. Ja. Weil es wird irgendeine Mannschaft geben, die einen Playoff-Run kriegt, wo es dann auf einmal in den Playoffs klickt und die das bis in den Super Bowl treiben kann. Das waren unter anderem die Rams, das waren die 49ers, wo man das nicht vorher gedacht hat. Oder. Also von daher
haben wir direkt die perfekte Überleitung, Tobi. Tobi, es gibt ein Team, das sich das ja auch wünscht. Ich weiß ja zufällig, dass der Lieblingsquarterback da spielt. Das muss man ja leider zugeben, der erfolgreichste Quarterback der letzten Jahrzehnte. Knapp gegen die Falcons gewonnen. Was schätzt du denn, wie weit die Buccaneers mit Tom Brady an der Center wirklich kommen können?
Also, wenn die Buccaneers es schaffen, was man so am Wochenende, also ich habe das Spiel nur in Teilen gesehen, wenn sie es schaffen, Antonio Brown so einzusetzen, dass der seine Stärken auch noch komplett mit aufs Feld bringen kann, dann kann das natürlich auch für die Bucks weit gehen. Aber sind wir mal ganz ehrlich, die Buccaneers haben das Spiel am Sonntag jetzt nur bedingt aus eigener Stärke gewonnen, sondern eher mit günstiger Mithilfe der Falcons, weil die scheinen da tatsächlich ein extremes psychisches Problem aufgebaut zu haben. Also wenn die mit 20 Punkten vorne liegen, kannst du davon ausgehen, dass sie das Spiel auf jeden Fall noch verlieren. Also es ist Wahnsinn, was diese Franchise in den letzten Wochen, Jahren da so an Führung in den Wind geblasen hat, ne? Und oi. Also ich traue den Bucks eventuell ein NFC Championship Game zu. Das kann ich mir vorstellen. Aber ich glaube nicht, dass sie nochmal in den Super Bowl kommen werden.
Jo. Deine Meinung zu den Bucks und vielleicht auch dann, da sie ja die Falcons geschlagen haben, direkt zu den Falcons, war das ein wirklicher Gradmesser?
Ja, Falcons ist schwierig. Die haben ja auch ein Up und Down diese Saison. Das ist ja, die sind ja auch noch in der Verlosung für einen Top-Pick. Also muss man auch sagen, muss man halt auch gucken, was da abgeht bei der Franchise. Aber Tobi hat ja schon richtig gesagt, die haben einfach, und das liegt anscheinend nicht nur an Dan Quinn, ja, dass sie da dieses Kopfproblem haben. Und sie wurden ja auch gescammt von den Schiedsrichtern. Ja, also sie hätten ja kurz vor Schluss eigentlich nochmal die Chance gehabt, auf Punktjagd zu gehen, hätten ein langes Feld von 90 Yards gehabt, aber das ist nicht unmöglich. Ja, gerade wenn du zum Beispiel so einen Receiver wie Calvin Ridley hast. Aber die Schiedsrichter haben die Kette genommen. Die Kette hat eigentlich angezeigt, dass das zu kurz ist und die haben trotzdem Tom Brady hat trotzdem First Down gekriegt. Typisch für die für diese Person. Jetzt wollte ich gerade schon andere Worte nutzen, aber ja, und zu den Bucks, ja, die Bucks werden nicht in den Super Bowl kommen. Das hat, die werden spätestens gegen die Saints oder gegen die Packers oder gegen ein Team mit einem guten Defensive Plan rausfliegen. Weil, und das sieht man schon die ganze Saison, die Bucks haben genau einen Plan, das ist Plan A, und wenn Plan A nicht funktioniert, dann verlieren sie wie zum Beispiel gegen die Saints. Dann kriegen die auch richtig böse Haue. Und das kommt nicht von irgendwo. Das war kein Zufall, dass sie so hoch verloren haben. Die haben einfach die Brady und Bruce Arians harmonieren einfach null. Ja, weil Brady meint, seine eigenen Entscheidungen treffen zu können. Er hat unter McDaniels heißt er, ne? Mhm. Josh McDaniels, so.
Genau.
So viele Freiheiten und Bill hat ihn einfach in Ruhe gelassen, weil er wahrscheinlich mit dieser Diva dann auch nichts anfangen konnte und gesagt hat, ja, der weiß, was er zu tun hat und Erfolg ist alles und deswegen kam er mit Bill gut aus. Aber mit Bruce Arians, das klappt überhaupt nicht. Er hat dann Gronk und ja, das ist auch wieder besser geworden. Jetzt hat er Antonio Brown und sind auch nicht alle so zufrieden damit. Wir haben ja hier im Dorf in Zweifel auch schon 2-3 Mal darüber gesprochen und ich sehe es nicht. Also es würde mich sehr, sehr überraschen, wenn die Bucks wirklich in Super Bowl oder sogar als NFC Championship Game kommen. Also ich sehe sie da, ja, wenn ich es prozentual ausmachen würde, würde ich sagen, weil es gibt nicht 100%, so bei 1-2% sehe ich tatsächlich die Chance, dass die Bucks den Super Bowl schaffen.
Dann würde ich dazu gern tatsächlich noch die Meinung von unserem Gast Daniel hören.
Ja, also sicherlich schließe ich mich da schon ein bisschen Vorrednern an. Fangen wir mal bei den Falcons an. Das war ja auch so ein Spiel, wo mir die Raiders total untergegangen sind, aber das war so ein Tag, bleibt Pech und Pannen. Wenn nichts geht und du hast die Scheiße am Hof, dann geht auch nichts. Und so war das an dem Tag. Aber zu den Falcons war das wirklich, aus ihrer Sicht ist das eine Saison, die ja, die einfach krass ist. Ja, die einfach diese mal so, dann im Spiel führst du mit vielen und vergackeierst das dann noch irgendwie. Gut, sicherlich, so als neutrale Betrachter sieht man es dann halt einfach so, ja, okay, definitiv, aber stimmt aber auch was nicht. Punkto. Ja, das ist ganz klar. Die Buccaneers sehe ich es genauso. Die spielen für mich eher, ganz ehrlich, eher eine untergeordnete Rolle. Was Super Bowl-Gewinn angeht und auch traue ich denen vielleicht sogar noch eine Runde weiter zu, abhängig aber vom Gegner. Und man sieht aber auch bei den Buccaneers ganz deutlich, wo die Probleme sind. Und die liegen schon auch irgendwo in der Defense, ab einem gewissen Punkt. Und ein Brady, der ja nicht jünger wird, hat manchmal auch diese Interception, die er in dieser Saison geschmissen hat, die hat er, glaube ich, gefühlt bei den Patriots, glaube ich, 10 Jahre am Stück nicht geschmissen. An Summe, so gefühlt. Und man sieht halt einfach, dass da einiges auch noch nicht so ist. Sicherlich so ein Antonio Brown ist sicherlich auch nicht jetzt der momentan, der war ja mehr mit sich selber beschäftigt. Ja, oder in der Presse zu stehen, mit sich selber beschäftigt, als dass er am Sport generell teilgenommen hat. Und ich denke, dass der da einfach noch ein bisschen oder ein Kopfproblem hat, für mich ein schwerwiegendes, dass der vielleicht über eine gewisse Zeit dann auch wieder irgendwo sportlich irgendwo hinkommt, weil dass der das kann, steht ja auch außer Frage, wenn er sich irgendwie bei ihm gelingt, sich wieder auf den Sport zu konzentrieren, was ja sicherlich nicht der Fall war. Das muss man ja mit diesen Eskapaden teilweise ja schon mal eigentlich mal so ganz so krass sagen. Generell sehe ich es aber auch so, dass die Buccaneers für mich in keinem Super Bowl stehen werden. Definitiv nicht. Und die Falcons, denke ich, ja, man muss gucken, wie ist man so im Draft gestellt an der Position. Und ich denke, man spielt einfach wie die meisten oder viele Franchise halt noch die Saison zu Ende. Damit hat sich das dann auch erledigt. Und danach ist es wie bei vielen halt auch, wird eine knallharte Analyse gemacht und dann ist man nochmal einen Schritt weiter und wird dann die nächsten Schritte schon einleiten.
Ich sehe das so ähnlich. Ich glaube, dass man an der Saison der Bucks und tatsächlich auch im Spiel gegen die Falcons durchaus sehen konnte, dass Tom Brady, ja, er mag abgebaut haben, aber Tom Brady ist halt extrem abhängig von seinem Supporting Cast und vom System. Tom Brady war schon bei den Patriots halt ein Spieler, der hat seine Vorteile und Belichick hat es halt geschafft, um ihn das perfekte System herum zu immer wieder zu kreieren, beziehungsweise zusammen mit Josh McDaniels. Aber das macht Bruce Arians halt eben nicht. Bruce Arians hat eine relativ komplexe Offense. Nicht so komplex wie bei den, eigentlich bei den Patriots, aber die Patriots haben halt komplett auf den schnellen Release von Tom Brady gebaut und haben geguckt, dass er um den Supporting Cast besser aussehen. Und das ist, komplexe System von Bruce Arians ist darauf ausgelegt, dass der Quarterback das System trägt. Und das kann Brady nicht. Hat er meiner Meinung nach nie gekonnt. Und das wird jetzt relativ deutlich. Und ich gehe mit euch mit. Ein Super Bowl-Kandidat wird er dementsprechend nicht. Oder sind sie dementsprechend nicht.
Nee. Und man hat dann auch gesehen, wie viele immer gesagt haben, ja, Brady ist ein absoluter System-Quarterback. Und das ist auch so. Ja, das hat bei den Patriots wunderbar und Bill wunderbar alles funktioniert. Die ganzen Bausteine, die, da muss man auch sagen, eine Franchise, die halt einfach erfolgreich war, weil halt auch viel gepasst hat und viele Spieler sich generell in der Franchise gesagt haben, ja gut. Oder man kann es anders sagen, aus Bills Sicht, kommt zu uns, da gewinnt ihr Titel, aber Geld könnt ihr woanders da verdienen. Und das muss man aber den Patriots irgendwo lassen. Haben sie über Jahre hervorragend gemacht, sonst hätten sie halt diese Erfolge nicht gehabt. Ja, und auch ein Brady hätte ja auch immer, müssen wir auch nicht großartig drüber sprechen, für viel, viel, viel mehr Geld spielen können. Ja, oder auch der ein oder andere Spieler, der drin war, der auf viel verzichtet hatte, nur um halt einfach den Ring zu gewinnen. Ja, es ist halt einfach so. Ja, und das haben sie halt verstanden. Aber ein Brady, wie gesagt, klar, er wird nicht jünger. Es ist ja schön, der kann auch noch ein paar Jahre, auch schön. Aber ich denke, ob er jetzt nochmal persönlich nochmal einen Super Bowl sieht, ja, mit den Bucks oder vielleicht, wer weiß, wo die Reise vielleicht nochmal kurzfristig wohin geht, was ich jetzt nicht glaube. Er kommt ja auch aus der Wärme. Ja, und kann ich mir nicht vorstellen, dass man den nochmal im Super Bowl sieht. Das ist meine persönliche Einschätzung. Da ist dieses Team, da fehlt es noch ein bisschen.
Es gäbe zwei Themen aus der AFC East anzusprechen tatsächlich. Das eine Thema würde ich gerne aus Gründen in die nächste Woche schieben. Und bei dem anderen Thema weiß ich, dass es hier jemanden gibt, der sich kaum noch beherrschen kann. Das Problem mit der Beherrschung soll ja weit verbreitet sein bei Männern mittleren Alters, habe ich gehört, Tobi. Und deswegen darfst du dieses, Tobi, deswegen darfst du dieses Thema ansprechen.
Ich darf das Thema ansprechen? Naja, klar. Also, wenn wir Roundup machen, wir können an der Tatsache nicht vorbei, dass es kein siegloses Team der Liga mehr gibt, sondern dass die New York Jets es tatsächlich geschafft haben, die Rams zu schlagen und jetzt ihren ersten Sieg in dieser Saison einzufahren, was für Teile der Jets-Fanbase in Amerika, Teile in Deutschland dazu geführt hat, dass also ein völliger Meltdown stattgefunden hat, so nenne ich das mal. Und da hört es bei mir so langsam auf, weil es soll doch tatsächlich Leute geben, die sich über den ersten Sieg ihrer Franchise dieses Jahr ärgern. Weil es im Endeffekt bedeutet, dass sie jetzt in der Draft Order hinter die Jacksonville Jaguars zurückfallen und der so sicher geglaubte First Pick Trevor Lawrence eventuell oder vielleicht jetzt nicht nächstes Jahr zu den Jets geht. Und da wird bei den Jets rauf und runter diskutiert, ob das jetzt gut ist oder nicht. Aber was ich als ehemaliger Amateursportler nicht nachvollziehen kann, ist, was Teile dieser Fanbase, nenne ich sie mal so, äußern, dass sie sich tatsächlich darüber ärgern, dass ihr Team gewinnt. Dass sie nicht mit 0-16 als die letzten Deppen des Sports in die Geschichte eingehen, auf dieser tollen Tafel, die dann da in der Mitte des Jahres immer eingeblendet wird mit den 0-16 Browns, den 0-16 Lions und ich glaube noch ein oder zwei anderen Franchises.
Nein, es waren die einzigen beiden. Es waren einmal die Lions und einmal die Browns.
Ja, ich glaube, die anderen waren 0-14. Es war schon etwas länger her. Deswegen, das hatte ich auch, habe ich auch bei den Freunden der Gangrene Germany gehört. Ich wollte mir das Elend ja mal angucken, wie es da wirklich aussieht. Also deren Podcast habe ich mir dann heute Nachmittag noch angetan. Und ich kann es nicht, ganz ehrlich, kann es nicht begreifen. Selbst wenn das bedeutet hätte, dass wir Tua nicht bekommen hätten, ich habe mich doch letztes Jahr auch nicht über Siege geärgert. Ich habe mich doch auch nicht gefreut, als wir die Two-Point-Conversion gegen Washington ausgespielt und verkackt haben. Ich kann die Beweggründe nachvollziehen, dass man an Trevor Lawrence seine Hoffnungen hängt. Dass man jetzt aber in der Emotionalität die nächsten 10 Jahre der Historie der Franchise an diesen Trevor Lawrence hängt und sagt, ohne Trevor Lawrence können wir die nächsten 10 Jahre auch nichts holen. Wir sind die Deppen der Nation, weil wir ein Spiel gewonnen haben. Bla bla, keine Ahnung. Das kann ich absolut nicht nachvollziehen. Also ganz ehrlich, klar ist, Rico sagt das ja immer gerne so, Trevor Lawrence ist ein generational Talent. Das mag sein. Er ist ein super, hyper College Quarterback. Auch das sehe ich. Ich kann auch durchaus verstehen, dass viele Leute glauben, dass der einen sehr großen Impact in der Liga haben wird. Aber ich kann nicht verstehen, dass man vielleicht aus der ersten Enttäuschung heraus jetzt die mittelfristige Zukunft der eigenen Franchise begräbt, nur weil sie jetzt ein Spiel gewonnen haben. Also, wie ihr merkt, da könnte ich mich stundenlang drüber aufregen.
Merkt man gar nicht, Tobi, gar nicht. Also,
überhaupt nicht, ne?
Du hörst vielleicht gerade auch so einen kleinen Meltdown.
Naja, also eigentlich müsste ich mich erfreuen, weil das jetzt im Endeffekt vielleicht bedeuten könnte, dass wir nicht zweimal im Jahr gegen Trevor Lawrence spielen müssen. Aber ich gönne keinem. Ich weiß, das sehen die Raiders bei den Chiefs vielleicht anders, aber ich gönne der Gangrene Germany keine 0-16 Jets. Das gönne ich keinem Fan. Weil ich weiß, die Dolphins hatten mal eine 1-15. Also ich weiß, was das bedeutet. Und ich weiß, wie scheiße das ist, wenn man jedes Spiel richtig einen auf den Sack kriegt. Und es nervt einfach. Aber ich kann nicht verstehen, wie man als Fan sich ehrlicherweise über Siege seiner Mannschaft ärgern kann. Das verstehe ich nicht.
Ja, Daniel, wie siehst du denn diese ganze Situation rund um den First Overall Pick? Glaubst du, dass sich an diesem Ranking jetzt nochmal was ändern wird? Also gewinnen die Jaguars nochmal ein Spiel oder wie sieht's aus? Ich meine, dass Jets und Jaguars an 1 und 2 picken werden, ist mit dem Sieg der Bengals von letzter Nacht, wir nehmen am Dienstag auf, nur zur Info, ist relativ klar. Ja, und ja, was siehst du in dieser Diskussion, die Tobi ja sehr, sehr leidenschaftlich jetzt schon mal geführt hat? Wie empfindest du die Situation aktuell?
Ich Ich muss jetzt die ganze Zeit ein bisschen schmunzeln. Und ich verstehe Tobi da vollkommen. Man darf nur eins man darf nicht von hier Deutschland ausgehen in Amerika. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Das ist schon das Erste. Und ich höre immer Trevor Lawrence und hin und her. Dann muss man immer die Gegenfrage stellen. Es ist ein Wunschdenken. Es ist ein Wunschdenken von drüben, wenn so gedacht wird. Oder generell, verlieren Trevor Lawrence. Das ist ein Wunschdenken der Fans. Hat aber jemand schon mal einmal die Frage gestellt oder so aus Jets-Sicht, ob die überhaupt einen Quarterback ziehen? Stelle ich mal die andere Frage auf. Wenn du vor 2 Jahren einen Darnold gezogen hast, frage ich jetzt einfach mal die Gegenfrage. Woher will man genau wissen, dass die Jets einen Trevor Lawrence ziehen wollen? Also, das ist die Kernfrage.
Naja,
die Frage muss man sich einfach mal so stellen. Und sicherlich klar wird der als Pick Nummer 1 da durchgehen. Das ist sicherlich richtig. Aber es ist immer so, man muss immer mal ganz genau gucken, eigentlich, ob das jetzt auch der Fall sein wird. Man geht davon aus, ja, man kann vielleicht auch zu 98% davon ausgehen. Mag sein, aber 100% auf keinen Fall. Ich sehe das sicherlich auch wie Tobi. Man kann nicht sich drüber aufzuregen. Ich habe ja auch Schweißperlen auf der Sicherheit gehabt. Wir wären ja fast das Team gewesen, die gegen die Jets verloren hätten. Wenn wir jetzt nicht noch mit einem schön lang, sag ich jetzt mal, das Ding da reingehauen hätte, wenn mir das Team gewesen. Ich habe mir dann nur danach nur gedacht, ja, Mund abputzen, morgen fragt keinen Arsch mehr danach, auf gut Deutsch, wie du das Spiel gewonnen hast. Sieg ist ein Sieg, ja, und Gott sei Dank waren mir nicht die erste Niederlage gegen die. Das erste Team sind, was gegen die Jets verloren hätten, das waren dann die Rams. Okay, ja, aber Tobi hat sicherlich recht. Ich persönlich wünsche auch nicht mal den Chiefs oder egal, irgendjemand mit 0-16 irgendwo eine Saison zu beenden. Das ist die Hölle. Das ist ganz klar. Obwohl es jetzt wirklich eine 2-14 oder eine 1-15 jetzt auch nicht besser macht. Aber eine 0 ist schon ziemlich hart, ja. Ich sehe es ähnlich. Also ich kann es auch nicht nachvollziehen. Das ist meine persönliche Meinung. Aber drüben in Amerika ist es halt auch oft immer, man darf es nicht immer so ganz so, es ist ein Wunschdenken. Ja. Es wird so gesehen, ja, Trevor Lawrence, hin und her. Und letzten Endes kann auch im Draft was ganz, ganz Komisches kommen manchmal, wo man gar nicht mitrechnet. Das muss man halt auch immer.
Zum Beispiel.
Ja. Richtig, ja. Muss man halt auch einfach, man muss es halt auch einfach mal so sehen, ja. Und ein Trevor Lawrence, ich gucke viel College Football, der bringt sicherlich viel mit. Der ist, es hat gut getan, auch nochmal ein Jahr College zu spielen, von der Entwicklung her nochmal.
Er muss
in dem Fall nochmal. Ja, und er ist halt einfach läuferisch, er kann laufen, er kann er verkörpert halt einfach diesen typischen Quarterback, diesen neumodischen Quarterback, wo man sagt, alle Facetten drauf, ja. Der kann werfen, der kann das, der kann laufen, der kann marschieren, der kann etc. So, sicherlich gibt es aber noch in College den einen oder anderen Quarterback, der mit Sicherheit, und da muss man auch immer vorsichtig sein, hochgelobt und rein, auch erstmal immer zurechtkommen in der NFL. Und auch so ein Trevor Lawrence kann sich ganz schnell selber auf der Arschbacken landen sehen. So schnell kann der gar nicht schauen. Da muss man immer vorsichtig gucken, auch wenn er sehr, sehr viele Lorbeeren hat. Ja, und da gibt es vielleicht den einen oder anderen Quarterback, der sicherlich auch gut performt da drüben und dann auch gezogen wird, der im ersten Jahr sogar besser stehen kann wie ein Trevor Lawrence. Da muss man immer vorsichtig sein. Ja, weil das wisst ihr selber, du kannst einen in der vierten, fünften Runde ziehen. Der zieht da voll durch, ja, und der hochgelobene erste oder den ersten fünf, kommt im ersten Rookie-Jahr nichts, im zweiten nichts, im dritten Jahr so langsam geht's ein bisschen, aber packt dann den Durchbruch auch nicht gut, was beim Lawrence persönlich meine Meinung nicht der Fall sein wird, definitiv nicht, ja. Aber was ich damit sagen möchte, ist halt einfach immer mal ein bisschen vorsichtig sein mit was eine Franchise will oder ziehen oder möchte oder sonst was, gibt es manchmal auch mal eine Überraschung. Das ist meine Meinung. Kann es rein. Ja, und jeder guckt dann blöd.
Das stimmt. Also Um mich da mal noch kurz zu erklären, das Problem, was ich halt sehe, ist, dass viele Jets-Fans, und da verzeiht mir, liebe Gangrene Germany oder halt alle Jets-Fans da draußen, dass ich das so sage, nur weil Trevor Lawrence lange Haare hat, ist er nicht Jesus. Ja? Also das ist ja zum Teil, kommt mir das, also, ist, verehren die den schon so, ja, das und jetzt, das wird unser Nächster. Und ich denke mir so, ja, also die Anlagen sind da und ich kann mir auch schwer vorstellen, nicht, also ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass er keinen Erfolg auf Quarterback haben wird.
Das wollte ich gerade auch vorhin damit sagen, dass man halt einfach aufpassen muss, dass diese Erwartungshaltung sehr, sehr groß ist und der kann auch erstmal gar nicht zurechtkommen.
Richtig.
Und wenn man jetzt guckt, wie ein Herbert zum Beispiel bei den Chargers, wo die Chargers jetzt auch eine schwierige, sag ich jetzt mal, die Saison jetzt auch nicht besonders toll war, oder wie bei den Broncos halt auch nicht. Aber da muss man halt bei den Broncos, muss man auch sagen, die haben ja unwahrscheinlich viele Verletzte die ganze Saison gehabt. Deshalb kann man diese Saison auch nicht als Messlatte unbedingt nehmen. Ja, bei uns jetzt in der Division. Aber wenn man jetzt zum Beispiel einen Herbert anschaut, ja, der feuert doch einfach mal munter drauf los. Es macht einfach Spaß. Und das ist für mich eigentlich der Quarterback, der für mich so nach vorne hin am meisten Spaß gemacht hat von den Neuen. Das ist Ansichtssache, aber der einfach, der hat keine Angst, der schmeißt, der traut sich was zu, der schmeißt lang, der macht das, ja, und das hat einfach Spaß gemacht, zuzugucken, ja, und dass der für mich teilweise besser performt, wie jetzt, wo die Lorbeeren bei dem einen oder anderen höher war, oder die Erwartungshalt. Das im ersten Jahr. Wohl jetzt die Ergebnisse von den Chargers nicht da waren, aber von dem reinen Spiel gesehen, was er spielt und mit dem Mut so nach vorne und was er macht, richtig mir persönlich Spaß bereitet hat, den einfach spielen zu sehen.
Definitiv. Und das muss man jetzt auch beim jetzigen Draft sagen. Es ist ja wieder so, die letzten beiden Jahre sind einfach Quarterback-loaded. Also letztes Jahr war es ja einfach so, und Joe Burrow und jetzt auch Tua, dass Tua die Saison überhaupt spielen kann und dann auch halt auf diesem Niveau spielt. Also das finde ich einfach auch gut. Und über Herbert muss man nicht sagen, selbst Hurts. Bei den Eagles macht er jetzt gute Spiele. Aber auch nächstes Jahr, wir haben Trevor Lawrence, Generational Talent, hat Tobi ja schon gesagt, sage ich quasi jedes Mal. So, wir haben Justin Fields und dann haben wir Zach Wilson. So, das sind ja auch beides keine Stümper.
Vergessen Nico.
Was?
Sam Ehlinger nicht vergessen.
Ah, du,
ja, hat er
recht. Ja, aber dann hast du halt noch Trey Lance, der halt dieses Jahr Opt-out hat. Also es sind viele, viele Quarterbacks wieder im Gespräch. Sam Ehlinger natürlich auch, aber das ist für mich jetzt kein, in erster Linie kein First-Round-Prospect. Aber es sind super viele interessante Quarterbacks wieder dabei. Und ich sage mal so, ob du jetzt Trevor Lawrence hast oder Zach Wilson am Ende oder halt Justin Fields. Natürlich mit Trevor Lawrence, dadurch, dass Quarterback die einflussreichste Position ist, wirst du es am Ende etwas leichter haben, den Super Bowl zu gewinnen. Aber was bringt dir das, wenn du Trevor Lawrence auf Quarterback hast, aber Adam Gase an der Seitenlinie stehen hast?
Ist das so, oder was bringt dir, wenn du einen super Quarterback hast, aber hast vorne keine Abnehmer oder hast eine O-Line, die sehr brüchig ist, oder du hast eine Defense, die einfach, oder eine Secondary, du kannst viele Mannschaftsteile nehmen, die einfach ein Schweizer Käse ist, gar nichts. Ja. Und das ist definitiv halt so. Und deshalb sind es Grundbausteine. Man muss wissen, wo man hin möchte. Man muss punktuell seine Hausaufgaben machen. Natürlich gehört auch für jedes Team da drüben immer ein bisschen Glück, auch bei dem Draft dazu. Das heißt, sprich, was man zieht, was man holt. Natürlich auch die Erfahrung von dem einen oder anderen. Wie jetzt Mayock bei uns oder so, sicherlich schon im College-Bereich sehr, sehr viel Ahnung hat. Oder auch gerade daherkommt. Aber man muss halt immer ein bisschen Glück damit. Glück spielt auch eine große Rolle damit. Und man muss halt punktuell halt einfach, wie gesagt, aufbauen. Ja, irgendwo. Und bei den Jets ist es halt so, ja, da wird es ein Trevor Lawrence jetzt auch nicht machen.
Richtig.
Erstmal nicht. Ist so. Ist einfach so. Und da fehlt es noch ein bisschen. Und das kann dann vielleicht mal in 2 Jahren sogar auch noch verfrüht, meinen Meinung, vielleicht in 3, 4, 5 Jahren mal anders aussehen.
Ja. Ja. Micho, möchtest du da auch noch was zu sagen?
Oder? Oh ja, ich glaube, über das Thema könnten wir stundenlang sprechen. Zuallererst mal, es stimmt, es gab mehr sieglose Teams in der NFL, die aber alle nicht nur 16 gegangen ist. Es gab 1960 die Dallas Cowboys. Die sind 0, 11 und 1 gegangen. Die zähle ich gar nicht richtig wegen dem Unentschieden. Es gab die 82er Baltimore Colts mit 0, 8 und 1. Und es gab wohl 76 noch die Bucks mit 0 und 14. Das sind da noch die drei anderen Teams. Aber so wie auch die Cleveland Browns vom Talent her eigentlich nicht 0, 16 hätten gehen dürfen, als schlechtestes Team gelten tatsächlich die 2008er Lions. Wo man gesagt hat, oh, sowas, die waren so schlecht, sowas ist eigentlich nicht nochmal zu wiederholen. Und genau da genau, ja, das weiß ich gar nicht mehr genau. Ich weiß nur, was man sagt.
Das war damals Lose for Luck und dann haben sie Andrew Luck 2009 gezogen.
Die Lions?
Nee.
Das kann ja nicht sein.
Das waren die Colts.
Die Colts hatten Lose for Luck. Den Luck gezogen.
Ja, stimmt. Ja. Entschuldigung, mein Fehler.
Ja, überhaupt gar nicht schlimm. Aber wie gesagt, im letzten Ende spielt es ja auch gar keine Rolle. ob du jetzt eine 2-14, eine 1-15 oder eine solche Saison hattest.
Das sehe ich halt eben anders. Ich finde, eine 0-16-Saison ist schon so ein Fanal. Und genau
ja,
wie bei den
Browns. Sicherlich. Aber es ist jetzt im Prinzip. Es steht die 1 davor und die 0 ist weg. Und das ist das Ausschlaggebende. Das, Tobi, das, was du halt meinst, wo du sagst, das ist was ganz anderes, als wenn ich 1,15 wie eine 0,16, weil eine 0,16 ist ja wirklich, aber letzten Endes, guck doch die Browns oder so auch über Jahre, auch punktuell so ein bisschen und sind eigentlich auch auf einem ganz guten Weg. So, und dieses Jahr oder davor die Saison hat sich schon abgezeichnet, diese Saison. Ja, und sind da auf einem guten Weg und letzten Endes ist es scheißegal. Es steht irgendwo in den Büchern, in einer Historie mal drin, aber letzten Endes interessiert es im Endeffekt irgendwann mal keinen Menschen mehr.
Naja, also wir reden heute noch über die sieglosen Teams. Das tun wir halt, genauso wie wir über die Perfect Season reden. Von daher glaube ich schon, dass es noch Leute interessiert. Und bei den Jets ist es halt so gewesen, dass ich von vornherein sagen muss, das hatten wir auch, als die Gangrene Germany damals zu Gast bei uns war, das Team ist ja nicht talentlos. Das Team ist da in eine gewisse Spirale auch reingerutscht. Wir hatten natürlich gerne auf Adam Gase rum, den wir ja auch kennen und der bei den Jets ziemliche Scheiße gebaut hat. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, bei uns zum Beispiel, er hat uns damals in die Playoffs geführt nach langer Durststrecke. Er hat aus Tannehill im Grunde genommen, er hat gezeigt, dass Ryan Tannehill ein Top-10-Quarterback ist. Man kann lang und breit darüber reden, dass Adam Gase auch zig Fehler gemacht hat, aber Adam Gase ist es mit Sicherheit auch nicht alleine. Alleine auf den Coach zeigen. Das ist halt so eine Gesamtdynamik, die zusammenkommt. Und dieses 0-16, das nimmt ein Team mit. Das nimmt jeder einzelne Spieler mit. Und ich habe bei uns damals darum gebetet, dass wir nicht 0-16 gehen. Und hinzu kommt noch was anderes. Das mag jetzt vor allen Dingen für Deutschland gelten, also im deutschen Bereich wichtig sein, aber auch international. Und das ist dieser Begriff des Tankings, den ich ja immer mit Betrug verbinde. Es gibt die Möglichkeit des Rebuilds, aber zu verlieren, dieses Lose for Luck zum Beispiel, dieses, wo man sagt, von wegen auch eine Franchise versucht absolut zu verlieren, um sich einen bestimmten im Draft einen bestimmten Spieler zu sichern, einen bestimmten Draft zu bekommen, das grenzt für mich an Betrug. Das wurde uns am Anfang vorgeworfen. Da wird im Nachhinein gesagt, wir wären zu doof dafür. Ja, Moment, da wird im Nachhinein gesagt, wir wären zu doof dafür gewesen. Aber tatsächlich haben wir haben immer wieder, die Spieler sowieso, aber wir haben immer wieder versucht zu gewinnen. Und was die Fans von den New York Jets im Prinzip verlangen, ist tatsächlich in meinen Augen sportlich unethisch. Und also, da hört es bei mir halt eben auf.
Das verstehe ich, Tobi, sonst was. Aber
ja, ich bin Micho, nicht Tobi.
Ganz nüchtern betrachtet, leider muss man es so sagen, ist das System leider so gemacht. Und dann kommt die andere Seite, es ist einfach so, dass du das gezielt machen könntest, dass du immer ein Verdacht haben könntest, dass das so ist oder so wäre, dass einer absichtlich tankt. Aber nichtsdestotrotz, das System ist leider so aufgebaut, dass es so laufen kann oder vielleicht auch mal gewollt ist. Das hört sich jetzt nüchtern in, aber das System ist leider so gebaut. Und dann herzugehen, ob es einer mit Absicht macht, also ich muss ganz ehrlich sagen, ihr damals nicht oder die Browns vermute ich auch nicht. Und wenn ich die Jets gesehen habe, ja, auch wo wir gegen die gespielt haben, die sahen mir nicht danach aus, dass sie mit Absicht, ganz ehrlich, hier eine 0-16 hinlegen wollen. Das hast du im Spiel selber gemerkt, wie sie gespielt haben. Da würde man anders da auftreten. Und dann eigentlich auch herzugehen, was unser Spiel geht, ja, mit dem letzten Ding oder so, das ist ja mit absichtlich. Naja gut, der Blitz hat halt einfach nicht funktioniert. Aber dass du natürlich dann so einen langen Ball bekommst oder so, Rux jetzt nicht der langsamste Wide Receiver auf der Erde ist, da ist der halt im Rücken weg. Ja, aber da eine Absicht auch wieder zu unterstellen oder sowas, habe ich auch so nicht gesehen. Ja, und ich finde es immer auch nicht in Ordnung, so generell ist meine persönliche Meinung, zu sagen, das macht jetzt unbedingt einer mit Absicht. Da kommt auch immer von den Fans wieder dieses Wunschdenken, das sehen wir jetzt so, die müssen tanken, wenn du den ersten haben willst, musst du jetzt alles verlieren, gibst du jedes Spiel ab, etc. und hin und her. Ich glaube, jeder, der Sport betrieben hat in seinem Leben, der tut absichtlich, wenn er Profi ist, eigentlich nicht verlieren. Das sage ich jetzt einfach mal. Und ich unterstelle nicht jetzt jeden einzelnen oder irgendeinen Spieler darüber, dass er mit Absicht eigentlich ein Spiel verlieren möchte. Das ist ein Widerspruch von einem Sportsmann oder einem Profi. Das ist meine persönliche Meinung, zu sagen, wir verlieren es mal. Und selbst wenn mir das einer von der Organisation sagen würde, wir verlieren jetzt, wir wollen den Dings ist, und wenn du ein bisschen Herz hast und ein Sportler bist oder sonst was, dann ist mir das auch sogar scheißegal, was ein Headcoach sagen wird in dem Spiel. Dass ich vielleicht eine Position dann nicht ändern kann, aber ich gebe trotzdem mein Bestes. Ja, und deshalb sage ich auch immer, diese Unterstellung in diesem Bereich oder so ist für mich ein bisschen sehr weit hergeholt. Nochmals. Oftmals Wunschdenken von Fans oder hier in Deutschland oder wie es manchmal gesehen wird, Unterstellung, sonst was. Aber ich kann es mir im besten Willen, und das ist meine persönliche Meinung, wenn einer mal in seinem Leben Sport betrieben hat oder vielleicht auch mal höherklassig, egal was für eine Sportart, willst du nicht verlieren. Absichtlich.
Ja, und genau das ist das, was ich halt sage. Ich mache den Spielern auch gar nicht den Vorwurf, sondern mir geht es darum, dass die Fans das tatsächlich fordern. Und das ist für mich von den Fans her unethisch. Das finde ich persönlich unethisch. Und da, so sehr gerne ich die Leute von der Gangrene Germany auch mag, sie können ja nicht zu ihrer Geschmacksverirrung mit der
Fans.
Sie sind ganz nette Menschen. Aber es ist unethisch, das zu fordern. Unethisch dann deswegen auch noch Spieler anzugehen auf sozialen Medien, die tatsächlich hingehen und sich darüber beschweren, dass Fans sagen, von wegen, ihr sollt verlieren. Und da, für mich persönlich, da sage ich irgendwo, egal wie frustriert man ist, ich kann jeden Frust verstehen. Wir haben als Dolphins auch eine lange Durchstrecke durchgemacht. Aber das ist für mich unethisch und das ist eine Geschichte, die ich tatsächlich nicht gutheiße. So, das wollte ich noch gesagt haben.
Da bin ich auch voll auf deiner Seite und sehe das genauso. Und ich sehe es auch nochmals, das ist dann dieses Wunschdenken dann von den Einzelnen, hier Trevor Lawrence, der ist drauf und der muss das jetzt sein und dann wird alles so durch die Brille gesehen, der muss es jetzt und dann bin ich voll bei dir. Aber ich denke nicht, wenn man die Jets so ein paar Mal in der Saison gesehen hat, waren sie auch ein paar Mal auch vorher dicht dran. Und hätten auch das eine oder andere Spiel auch gewinnen können, wenn jetzt, sage ich, auch gegen uns eigentlich müssen, zum Schluss hin, weil wir einfach zu doof waren, die da nochmal so ein Spiel zu bringen, ja, und das wäre auch nicht unverdient gewesen, sage ich jetzt mal, ich sehe das nicht so. Also jetzt, was die Jets jetzt betrifft, aber nochmals, ich bin da auch auf deiner Seite oder sehe das genauso, das kann nicht sein, eigentlich, wenn man Fan von irgendwas ist oder so, dann zu sprechen, ja, jetzt verliert alles und Hauptsache, wir kriegen jetzt Trevor Lawrence oder so, das ist ein bisschen, ja. Sagen wir es so, Ansichtssache.
Gut.
Ich sag jetzt nichts.
Alles gut.
Ich will jetzt keine.
Alles gut.
Ich finde es.
Wir werfen hier keinen vor den Bus, der nicht dabei ist und sich nicht wehren kann.
Ganz genau. So. Deshalb sage ich auch, es ist, wie so, hast du schön nett ausgedrückt und ich denke, das passt schon.
Ja, gut, genau. Michael, ich glaube, damit haben wir jetzt auch gutes, gut gefülltes Roundup diese Woche.
Ich glaube ja.
Und ich glaube, normalerweise ist es jetzt schon fast die Zeit, wo wir in die Preview einsteigen, aber wir müssten jetzt noch über das Spiel vom Wochenende sprechen. Das machen wir jetzt noch Vielleicht etwas schneller als normal. Wir haben am Wochenende das Spiel gegen die New England Patriots gehabt. Am Ende hieß es 22-12. Es war verdammt harte Kost für jeden Football-Fan. Es war jetzt nicht, dass ich sage, das war nicht mal mehr so ein Defensive Festival. Es war halt einfach von den Offense zum Großteil wirklich sehr, sehr mau. Und Defense haben einfach gut gespielt. Jetzt nicht überragend. Ja, wir haben keinen Touchdown zugelassen am Ende. Ja, es war ein wildes Spiel. Es ist, die Dolphins haben, ich hab's gesagt, den Todesstern zerstört. Die Patriots sind nicht in den Playoffs seit 2 Millionen Jahren. Die über 250 oder genau 250 Rushing Yards gegen die Patriots, ich glaube, das gab es das letzte Mal 2008. Tobi, du wirst das wahrscheinlich viel besser wissen als ich. Aber du kennst das Spielchen. Was sind deine 3 Takeaways aus dem Spiel gegen die New England Patriots?
Ja, du hast es schon erwähnt und angedeutet. Wir haben eine O-Line, die Run blocken kann. Das war im Vergleich zu den Wochen davor. Also ich will nicht sagen verbessert, das ist das falsche Wort, sondern um mal im Sprachgebrauch zu sagen, Lichtjahre besser als vorher. Ja, da kommt die alte Deutschreferendarschule wieder durch. Also, was Salvan Ahmed da auf dem Platz geliefert hat, was Matt Breeder auf dem Platz geliefert hat, das eine Play, was Patrick Laird bei einem entscheidenden dritten Versuch bekommen hat, also das konnte sich schon tatsächlich sehr gut sehen lassen und war also Welten besser als das, was die Wochen davor gelaufen ist. Wir haben die Patriots in erster Linie auf den Boden geschlagen und das kam ja jetzt nur gerade nicht ganz so erwartet. Zweites Takeaway, wir sind in der Lage, durch die Teammentalität und durch die eigene Schwäche sowie die eigene Stärke sowie die Schwäche der anderen Mannschaft sind wir in der Lage, auch ohne Parker, Gesicki, Gaskin und Grant zu gewinnen, weil im Nachhinein hat unser Coach in einer Pressekonferenz gesagt, also mindestens einer von denen hätte in einem Elimination Game spielen können, wahrscheinlich sogar mehrere. Sie dürften, also sieht für nächste Woche gegen die, was heißt nächste Woche, für am 26. nachts gegen die Raiders relativ gut aus, dass eigentlich fast alle spielen könnten. Wir sind also in der Lage, Spieler auch zu schonen. Und zweites Takeaway, das Playcalling hat mir wesentlich besser gefallen als in den Wochen vorher. Ich weiß jetzt nicht genau, was da passiert ist, aber der Plan, den die Dolphins hatten, um den Patriots weh zu tun, war deutlich erkennbar und wurde im Rahmen der Möglichkeiten, so wie sie da waren, auch angemessen durchgeführt, sage ich mal. Natürlich war es kein offensives Feuerwerk, es war kein Spektakel sondergleichen, aber wir haben lange Drives realisieren können. Wir haben gerade auch in der zweiten Halbzeit diese Drives zu Ende gebracht, den Fehler, den wir in der ersten Halbzeit gemacht haben, wo wir das nicht geschafft haben. Ich fand allgemein, dass, so blöd sich das anhört, ich bei dem Spiel eher selten das Gefühl hatte, dass die Mannschaft nicht davon überzeugt ist, da als Sieger vom Platz zu gehen. Also mir hat auch die Einstellung der Mannschaft mal wieder sehr gut gefallen. Sie waren fokussiert, waren auf dem Platz und das wurde ja eben bei den Division Rivalry Games schon mal erwähnt. Das war ja auch eins. Und es war zu jedem Zeitpunkt spürbar und erkennbar, dass die Dolphins sehr deutlich gewillt waren, dieses Spiel auch wirklich zu gewinnen und für sich zu entscheiden. Also das hat mir sehr gut gefallen. Brauchen wir, ne?
Du kannst auch jetzt schon an Micho abgeben.
Drittes Takeaway, Serien, um das mal kurz zu erwähnen. Xavier Howards Interception-Serie hat leider nicht gehalten. Leider hat er auch keinen Fumble-Recovery-Touchdown machen können, weil Christian Wilkins im Weg stand. Das war etwas schade, aber macht die Leistung der Defense nicht gerade schlechter. Und was man nicht hoch genug erwähnen kann, zum ersten Mal seit 2007 oder so, also seit Ewigkeiten, hat der großartige Bill Belichick mal wieder gegen einen Rookie-Quarterback verloren. Also die Lösungen oder die Probleme, vor die Tua gestellt wurde, konnte Tua in Verbindung mit der verbesserten O-Line wesentlich besser lösen oder wesentlich besser durch sein Spiel oder durch das allgemeine Offense-Spiel lösen, als ich das im Vorfeld gedacht hätte. Also ich hätte es als wesentlich schwieriger und wesentlich offensiv noch schlechter eingeschätzt. Und das hat mir dann doch, das hat mich positiv überrascht. Den Rest dürft ihr machen.
Ja, nein, also brauchen wir drei? Du kannst auch abgeben? Nee, dann erzähle ich natürlich noch mehr.
Micho. Ich wollte jetzt nicht vier oder fünf machen.
Ja, ist okay. Micho, deine drei Key Takeaways oder hauptsächlich Takeaways zum Spiel gegen die New England Patriots.
Es war ein hässliches Spiel. So. War kein Leckerbissen, war vorher aber auch nicht zu erwarten. Gibt natürlich Takeaway Nummer eins, ist, wir können uns diese Saison einfach auf unsere Defense verlassen. Wir haben das Spiel mal wieder nicht mit der Offense gewonnen, auch wenn unsere Offense, da gebe ich Tobi recht, das Playcalling besser war und wir da tatsächlich vor allen Dingen im Run-Game natürlich besser gespielt haben. Aber letztendlich hat unsere Defense auch dafür gesorgt, dass New England, das muss man ja auch mal hervorheben, keinen einzigen Touchdown gemacht hat. Es ist einfach zu merken, die Frage ist, sind die Patriots zum jetzigen Zeitpunkt ein Gradmesser für uns gewesen? Keinen vernünftigen Quarterback oder ein Quarterback, der sozusagen auf Farewell-Tour ist, kann man fast schon sagen. Also so hat er sich auf keinen Fall für bei irgendeinem NFL-Team für irgendwas bewerben können. Ein Team, das in der Defense konstant geschwächt ist durch die vielen Opt-outs, das dann natürlich auch mit Stephon Gilmore teilweise einen entscheidenden Spieler, der noch die dementsprechende Qualität hat, verloren hat. Ja, da kam noch ein bisschen, da kam dann auch nicht mehr viel über Scheme, aber ich glaube einfach, dass dann irgendwann die Qualität fehlte. Und dass da dementsprechend auch die Luft raus war irgendwo. Das Gefühl hatte ich. Das wäre der erste Takeaway. Takeaway Nummer zwei betrifft tatsächlich das Run-Game. Simon Ahmed und Matt Breida allen voran. Das gefiel mir auch schematisch sehr gut. Wir haben die Schwäche bei den Patriots erkannt. Frank hat es letzte Woche auch gesagt, das Laufspiel bzw. Tua hat nicht umsonst zwei Touchdowns erlaufen. Nämlich tatsächlich die Schwierigkeit mit mobileren Quarterbacks, die Lücken dementsprechend ausgenutzt. Das war eine gute Vorbereitung von unserem Coaching-Staff. Das passte. Und dementsprechend haben wir die Patriots auch tatsächlich, ich glaube, schon sehr früh im Sack gehabt. Ich hatte das Gefühl eigentlich schon, dass das Spiel nach unserem ersten Touchdown hatte ich schon das, als wir noch eigentlich sogar noch zwei Punkte zurücklagen, habe ich gesagt, okay, da kommt von den Patriots nichts mehr. Und wir lagen nicht zwei Punkte zurück. Ich glaube, da haben wir gerade mit einem geführt. Ja, aber da waren wir irgendwo. Genau. Und danach kamen zwar noch die zwei Field Goals, aber ich hatte nie irgendwann das Gefühl, dass New England auch nur eine Chance hatte, zurückzukommen. Auch durch die Schwäche von New England. Aber das fand ich schon mal ziemlich gut. Kommen wir zu dem Haupt-Takeaway. Das ist das, wo wir uns ja eigentlich jede Woche drüber unterhalten. Den ganzen Salmon, der drumherum gehört, den sage ich jetzt nicht mehr. Es geht um Tua.
Die Tua-Watch.
Ja, genau. Kann man ja sagen. Und er da ist Rookie und er darf Fehler machen und entwickeln und alles gut und schön. Möchte ich halt eben darauf hinlegen, sehr schön wieder, dass Tua dementsprechend die Bälle weit verteilt hat auf zig verschiedene Receiver, egal welcher Receiver da ist. Das ist sowohl Playerkennung, aber auch bei ihm. Er nimmt halt keine Rücksicht auf irgendwelche Namen. Er hat kein Lieblingstarget. Das finde ich schon mal sehr, sehr gut. Hervorheben möchte ich da natürlich Durham Smicy. Es wurde auf Dazon ständig Smythe gesagt. Ich kenne ihn als Smythe. Ich weiß jetzt gar nicht genau. Typisches Namenproblem. Wir wissen nicht, wie er ausgesprochen oder ich weiß es zumindest nicht. Aber finde ich, 5 Targets, 5 Receptions, 40 Yard, Top Receiver. Isaiah Ford, 3 Targets, 3 Receptions, 18 Yard, finde ich jetzt auch nicht so verkehrt. Und auch dafür, dass er jetzt erst gerade wieder zurückgekommen ist. Auch Lynn Bowden. Das ist halt, ohne dass unsere Top Receiver fehlten, haben wir mit Sicherheit deutlich unterschiedliches Receiver-Core. Das heißt, du hast keine Waffen und er verteilt die Bälle trotzdem an die Receiver und die können damit auch was anfangen. Und das ist schon mal äußerst positiv. Jetzt sind 145 Yards, 20 von 26 ist jetzt keine Statline, wo man sagt, wow, der nächste Jesus kommt. Ne? Aber es ist solide. Das kann man durchaus sagen. Tua hat uns das Spiel nicht verloren und das finde ich sehr, sehr positiv. Ich möchte aber trotzdem noch mal einen Blick auf seine Interception lenken. Ja, natürlich wird er getroffen und der Ball geht deswegen fehl. Insofern könnte man ja sagen, ja, es ist ja nicht seine Schuld. Aber es gibt da zwei Dinge, die ich halt seit Beginn der Saison immer wieder anspreche. Und bei dieser Interception konnte man genau die Fehler sehen, die Tua noch macht, wo er sich noch entwickeln muss. Und auch kann, wissen wir. Aber genau da, wo er sich noch entwickeln kann. Das eine ist, er ist zu langsam bei seinen Reads. Er braucht also dementsprechend eine O-Line, die ihm die Passrusher relativ lange vom Hals hält, weil er sehr lange braucht, um zu erkennen, wo er hinwerfen möchte. Ja, da muss er deutlich schneller werden von den Reads her. Es geht nicht um seinen Release, es geht tatsächlich um seine Reads. Und das Zweite, was da dann zusammengespielt hat, ist einfach, und das habe ich euch beiden, Rico und Tobi, auch schon während des Spiels geschickt, im Gegensatz zu einem erfahrenen Quarterback fehlt ihm das Gefühl für den Pass Rush. Das übrigens, was Ryan Tannehill immer vorgeworfen wurde bei uns. Ein erfahrener Quarterback, und diese Erfahrung kann Tua eigentlich noch gar nicht in der NFL haben, spürt und weiß, dass da ein Passrusher kommt und dass er den Ball loswerden muss. Nicht, wenn der Passrusher schnell durchkommt. Aber so lange, wie er für seinen Read gebraucht hat, so lange hätte er merken müssen, oh, oh, oh. Und da braucht er eine periphere Sicht, da braucht er das Gefühl für diesen Passrush, um da dementsprechend solchen Situationen sich die entscheidenden Viertelsekunden zu kaufen und dem Ganzen noch aus dem Weg kommen zu können. Wir wissen, der ganze Salmon mit, darf er, kann er lernen, wird er lernen, alles gut. Aber da wollte ich das Augenmerk nochmal drauf legen. Insgesamt ist das ein dreckiger Sieg, der uns offiziell im Playoff-Rennen drin hält. Was positiv ist. Ja? Ich glaube zwar nicht an die Playoffs, aber ich halte es für positiv, dass wir damit im Rennen noch drin sind. Und auch solche Spiele muss man erstmal gewinnen. New England hat solche Spiele über Jahre gewonnen. So, das war's.
Ja, ich finde es, also bei den Reads bin ich inzwischen tatsächlich so ein bisschen zwiegespalten. Hat den Hintergrund, gar nicht, weil ich sage, dass Tour zu langsam durch seine Reads geht, aber wenn ich mich richtig erinnere, hat genau Tony Romo das bei Tour abgefeiert. Also er hat halt gesagt, guckt euch den Jungen mal an, guckt, wie er das Feld liest und wie er seine Entscheidung trifft. Das Problem ist tatsächlich, ich weiß nicht, ob er nicht zu also er liest manchmal Sachen noch falsch, keine Frage, wie vor 2-3 Wochen, wo er den Ball dem Running Back gibt, anstatt ihn aufs Smythe oder Smythe zu werfen. Es ist schwierig und ich gehe jetzt einfach mal in meine Analyse und das, was Micho schon gesagt hat. Receiver, also wie unser Wide Receiver Nummer 1 am Wochenende war Mac Hollins. Hollins ist vielleicht bei dem einen oder anderen Team maximal im Practice-Squad und das war am Wochenende unser Nummer 1-Receiver. Gleich nach Isaiah Ford, ein Spieler, der letzte Woche von den Patriots gecuttet oder vorletzte Woche von den Patriots gecuttet wurde. Ja, Lynn Bowden Jr. und Malcolm Perry, zwei Quarter, also es wurde ein bisschen ketzerisch gesagt, zwei College-Quarterbacks, Durham Smythe, ein O-Liner mit Holzhemden. Also ist natürlich jetzt ein bisschen ketzerisch, aber also es ist halt echt schon krass gewesen. Dafür haben wir bis zur Interception den Ball durch die Luft verdammt stark bewegt. Und ja, die Interception, muss man auch sagen, da hat Micho zu 100% recht, dass Tua das Gefühl fehlt in der Pocket noch so ein bisschen. Beim zweiten Mal, bei dem Touchdown, wo er halt nicht den Quarterback sneakt, sondern dem anderen, da macht das genau richtig. Da geht er nach vorne. Hätte er in dem Fall genauso machen können. Ja, ein bisschen ärgerlich, aber gut, hat uns am Ende nichts gekostet. Wir haben trotzdem gewonnen. Dann zweites Takeaway, da möchte ich Tobi so ein bisschen aushebeln. Nicht unsere O-Line hat sich verbessert, sondern wir spielen auf einmal mit Robert Hunt. Das ist der Unterschied. Robert Hunt ist im Vergleich zu Jesse Davis auf Tackle stärker. Finde ich auch erstmal stark. Und er ist einfach auch im Run-Blocking-Stecker stärker. Den Großteil unserer Yardage, auch Yards per Attempt, machen wir über die rechte Seite. Ja, also entweder tatsächlich ganz über den Tight End auf der rechten Seite, wenn wir Strong Side spielen, oder halt über einen Right Tackle. Also es geht halt, der meiste Durchsatz geht halt rechte Seite. Und das ist halt, weil Kindler jetzt auf der linken Seite spielt. Kindler ist halt gegen den Run in den letzten Wochen absolut schlecht. Absolut schlecht. Und vielleicht würde Kindley, wenn Eric Flowers wiederkommt, auch mal eine Auszeit ganz gut tun. Ja, wir haben am Anfang der Woche oder am Anfang der Saison, ja, und Robert Hunt, der spielt ja gar nicht und hast du nicht gesehen und ist Kindley viel besser. Auf einmal spielt Hunt auf Right Tackle und der spielt ja verdammt stark, der Junge. Für den war das super, dass er erstmal sich hingesetzt hat und nichts gemacht hat. Also Robert Hunt ist für mich tatsächlich in unserer O-Line momentan der beste Rookie. So, das waren Takeaways. Ja, den Rest habt ihr schon sehr, sehr gut analysiert. Also wir verteilen die Bälle, das haben wir in den letzten Spielen schon gemacht. Ich meine, wenn man sich anguckt, an welche Spieler wir die Bälle gegeben haben, Durham Smythe, Lynn Bowden Jr., Mac Hollins, Isaiah Ford, Adam Shaheen, Patrick Lear, Salvin Ahmed. So, das sind, also, sorry, gib die Liste mal einem durchschnittlichen NFL-Fan, ja, der jetzt nicht so viel mit der AFC East vielleicht zu tun hat. Ja, vielleicht auch zum Beispiel, das können wir gleich, wenn wir in die Preview gehen zum Spiel gegen die Raiders. Es ist halt, also die, wenn du die Liste einem normalen Fan gibst, also ich würde mal wissen hören, wie viele Spieler darauf erkannt werden auf dieser Liste. Also das ist schon mal eine Leistung. Und ansonsten hat die Defense uns einfach wieder getragen und das ist einfach bemerkenswert, dass wir vom letztes Jahr schlechteste Mannschaft, was Punkte pro Spiel angeht, jetzt momentan die beste sind, dank der Steelers oder dank der Bengals, die jetzt gegen die Steelers 27 Punkte aufs Brett gebracht haben. Christian Wilkins nach seiner Verletzung richtig stark. Emmanuel Ogba wieder mit einem Sack. Ja, Kyle Van Noy spielt jetzt auch wieder vernünftig. Zach Sieler ist auf einem vernünftigen Level. Jerome Baker ist jetzt auch wieder da, wieder mit einem Sack. Ja, das ist einfach jetzt wirklich stark. Ja, was man sagen muss, Andrew van Ginkel baut momentan so ein bisschen ab. Aber auch das sei ihm vergönnt, wenn die anderen halt in dem Moment dann liefern und das tun sie. Eric Rowe hat auch eine starke Partie gemacht. Also insgesamt ist die Defense einfach diese Saison auf einem sehr, sehr hohen Level. Das muss man einfach mal so anerkennen. Ja, Tobi Micho, möchtet ihr noch irgendwas zum Spiel sagen?
Ich nicht.
So. Tobi dann auch nicht. Ist ja auch. Du hast ja nichts gesagt.
Nee, ich wollte auch nichts sagen.
Dein Schweigen habe ich jetzt als Zustimmung, wie immer.
Ja, ja, ja.
Ja, also, ist ja auch schon ein bisschen fortgeschrittene Zeit. Und deswegen. Ja,
alter Mann, der muss ins Bett, ne?
Ja, ich weiß, ich muss auch ins Bett. Ich meine, ich
muss. In meinem Alter auf jeden Fall.
Ich muss euch ja schon böse sein. Dortmund spielt gerade. Ja, das Spiel ist wahrscheinlich jetzt gleich schon vorbei. Ja, die haben um 8 Uhr angefangen. Ja, steht immer noch stark 1-0 gegen Braunschweig, Weltklasse. Dass ich das Spiel nicht gucken kann, sondern, So, aber das soll jetzt gar nicht das Thema sein. Und zwar, Daniel, ich habe ja gerade die Liste der Receiver erstmal vorgelesen, die einen Ball gefangen haben oder halt ein Target bekommen haben von Tour. Wie viele Spieler davon hättest du die Position zuordnen können oder hast du oder wo du gesagt hast, ja, das habe ich schon mal gehört? Ja, ist schwierig, ne?
Nee, es ist sehr schwierig. Aber sicherlich ist es bei euch in der Saison, ja, wenn man das Spiel jetzt gesehen hat. Sicherlich, ich habe es jetzt nicht gesehen, aber ja. Von euch, was ich jetzt raushören konnte, Tour sämtliche Ziele hatte, sage ich jetzt mal, ist es auch immer schlecht auszurechnen, sage ich das Ganze. Ja, ja, und das, was sicherlich dann auch immer eine gute Waffe ist, sage ich jetzt mal. Genau, ja.
Ja, kommen wir, dann würde ich sagen, gehen wir als Affen mal in so ein bisschen die Spielvorbereitung, beziehungsweise die Raiders. Die Raiders waren, sag ich mal,
auf einem guten Weg.
waren dann tatsächlich so auch im Playoff-Rennen drin. Und dann kam vorletzte Woche so das Spiel gegen die Colts. So, wenn man das gewonnen hätte, dann wäre man wirklich mittendrin gewesen, statt nur dabei. Da hat man verloren. Da waren die Chancen dann schon geringer, dass man wirklich, sag ich mal, die Playoffs erreicht. Und dann jetzt die Overtime-Niederlage gegen die Chargers. Jetzt steht hier bei 7-7. Wie bewertest du bis jetzt die Saison? Bist du zufrieden? Bist du unzufrieden? Was?
Wollt ihr dann auch gleich einsteigen mit dem Spiel gegen euch?
Ja, das so können wir machen. Machen wir so.
Ja, machen wir so. Generell sage ich jetzt mal, ähnelt diese Saison ein wenig von uns und von den Raiders wie letzte Saison ähnlich. Ja? So nach hinten ein bisschen die Luft ausgegangen. Zufrieden, sage ich, gut angefangen. Lange irgendwo im Rennen mitgeblieben, aber Spiele verloren, was ich jetzt nicht von dem Colts-Spiel abhängig mache. Da gab es im Vorfeld andere Niederlagen, die hätte man nicht verlieren dürfen. Ja, da gibt man ein Spiel gegen die Patriots ab, einfach zum Schluss aus vernichtend, wo das Spiel ganz anders lange Zeit ausgesehen hat. Man gibt ein Spiel gegen die Falcons ab. Nie einen Gegner schlecht reden, aber auf dem Papier sagt man immer so und so, aber wo man auch nicht von ausgegangen ist, da kann man noch das eine oder andere Spiel auch noch mit reinnehmen. Zufrieden bin ich in der Saison, was die Offense macht, weil das funktioniert. Ja, es funktioniert einfach, aber da sage ich immer, da lügt die Statistik nicht. Wenn ich zwischen 25 und 30 Punkte im Spiel mache, ist das ordentlich. Die muss man erstmal machen. Ist so. Das Punkteproblem ist halt einfach diese Defense. Das ist einfach die Problematik. Das war auch in der letzten Saison, waren Lichtblicke da im Draft, was gezogen worden ist. War die Defense doch leicht verbessert. In dieser Saison jetzt nach hinten raus, in den letzten Spielen einfach, also sie hatte gute Phasen in dieser Saison. Man hat ein bärenstarkes Spiel bei den Chiefs gemacht mit der Defense. Man hat so 2, 3, 4 Spiele drin gehabt, da war die Defense richtig ordentlich gut. Ja, und dann jetzt auf in den letzten Spielen oder sowas, seit Wochen kommt es dir vor, wie der Gegner, der kann schmeißen hin, wo er will, die kommen alle an und da ist irgendwie kein Mensch. In Secondary laufen sie auch alle planlos hin und her, so ungefähr. Aber das sind einfach solche Geschichten mit diesem Gunther, der entlassen worden ist, der Defense Coordinator, was sicherlich an der Zeit war, wo aber nach meiner Meinung der Fehler schon gemacht worden ist, den hätte man vor der Saison schon entlassen müssen. Weil diese Defense eigentlich von diesem Talent, der eigentlich noch mit so drinne ist, eigentlich viel, viel mehr rausholen kannst. Und das macht einen Coach dann schon aus. Ja. Zufrieden in der Offense? Ja. Defense sicherlich nicht. Das sieht man. Das sieht jeder. Ja. Dafür brauchen wir jetzt nicht der große Fachmann zu sein, sage ich jetzt mal. Und das Spiel am Wochenende gegen euch ist, denke ich, einfach ein Lotteriespiel. Ihr habt sicherlich dieses Jahr eine gute Defense. Die werden aber, denke ich auch, werden mir ein bisschen schwerer auszurechnen sein, weil ein Kahn nicht spielt. Und da weiß man schon mal von den einen oder anderen Quarterback, was mal kommt. Was mit Morietta natürlich jetzt nicht der Fall sein wird. Der natürlich nach der Verletzung vom Cabo Reins nicht schlecht performt hat. Das muss man auch dazu sagen. Das hat keinen Abbruch nach dem Spiel nach vorne getan, irgendwo. Wo es für euch natürlich schon auch heißt, die Defense muss arbeiten. Sicherlich. Ja. Also nach vorne hin mache ich mir gegen die Dolphins eigentlich so die Gedanken eigentlich gar nicht. Einfach die Defense wird das große Fragezeichen sein. Wenn die es schafft, einigermaßen nicht so jämmerlich, muss ich jetzt einfach mal so sagen, zu performen, wie es jetzt in den letzten paar Spielen war. Eher so muss man es einfach trocken und nüchtern sagen. Man darf ja nicht schönreden, wenn es nichts irgendwie ist oder so der Fall war. Wenn es der gelingt, einigermaßen einfach mal besser zu performen. Ich sag's mal so, auf dem Papier und hin und her seid ihr favorisiert. Das Spiel findet aber in Vegas statt. Und ich denke, für euch ist es schwieriger oder für die Dolphins wird es schwieriger sein, die Raiders in der momentanen Verfassung auszurechnen. Das ist meine Meinung. Deshalb tendiere ich eigentlich eher dazu, dass es ein Spiel ist, was, glaube ich, eher knapp ausgehen wird. Und für mich diese Fragezeichen dahingehen, wie sehr gelingt es der Defense, sich zu steigern gegen die Dolphins, also aus unserer Sicht, von Raiders Sicht, und wie performt Tua, sage ich jetzt mal, auch andersrum. Das wird auch eine Rolle spielen, ja, sicherlich. Aber ich denke, es gibt halt einfach ein Spiel, was vielleicht enger ist, wie es jetzt momentan auf dem Papier aussieht. Und ihr vielleicht die Dolphins doch ein bisschen vielleicht Probleme haben werden. Das wird man vielleicht auch im Spiel zu Anfang sehen, dass die Raiders vielleicht nicht so auszurechnen sind. In der momentanen Verfassung auch nicht und auch dadurch, dass ein anderer Quarterback da steht. Weil der dann doch vielleicht nochmal bei dem anderen ein oder anderen Playcalling doch was irgendwas macht, wo man dann doch nicht mitrechnet oder egal was. Und das macht ihn nicht ausrechenbar. Und er ist sicherlich kein schlechter Quarterback. Es gibt Teams, die hätten gerne zwei diese Quarterbacks. Wenn mal einer verletzt wäre, so einer auf der Bank, das muss man auch mal nüchtern sagen. Das hat jetzt auch nicht unbedingt jeder. Ja. Und ja, lassen wir es mal drauf ankommen. Für euch wird es so sein, um sicher drin zu gehen, solltet ihr die zwei Spiele gewinnen, sehe ich richtig?
Ja, das ist korrekt.
Dann seid ihr drin. Und ja, und es sind jetzt nochmal die Raiders. Und wer wäre das letzte Spiel von euch, wenn ich fragen darf?
Bei den Bills.
Bitte? Bei den Bills? Bei den Bills. Das sind natürlich zwei schwere Spiele eigentlich im Grunde genommen für die Dolphins. Weil nur einer, wenn es ein Stolperstein ist, eigentlich vielleicht schon vorbei sein kann, weil es halt einfach auch brutal eng ist. Das muss man halt auch so sehen, ja. Und wenn du dann schon wieder abhängig bist bei einer Niederlage, muss ja schon wieder jemand verlieren oder drauf hoffen und man hat es nicht mehr in der eigenen Hand. Also wie gesagt, ich sage, es ist ein Wundertütenspiel aus unserer Sicht. Sicherlich kann man jetzt nicht sagen, ohne euch jetzt irgendwie nahe zu treten oder so, dass ihr nicht schlagbar seid. Ja?
Was?
Ich sage, jeder ist irgendwo schlagbar. Ja? Man hat es gesehen, was halt auch überraschend war oder so. Die Raiders haben halt in der Saison auch den einen oder anderen geschlagen, wo man nicht mitgerechnet hat. Ja? Und muss man auch so sagen. Und ich denke, dass das Ausrechnen wird das so das Problem sein, was vielleicht uns ein bisschen vielleicht in die Karten spielen könnte. Aber letzten Endes wird man sehen. Aber sobald das in der Defense da keine Stabilität irgendwie reinkommt in diesem Spiel, werden die Raiders es, so muss ich es halt jetzt einfach nüchtern mal betrachten, vermutlich auch verlieren. Ich hatte jetzt eigentlich tendiert, naja, du gehst vielleicht mit einer 8-8 da raus. Das wäre realistisch. Obwohl aber auch, wenn man es so sieht, auch eine 9-7 drin wäre, was dir letzten Endes nichts mehr bringt. Ja, irgendwo zur Teilnahme einer der Playoffs. Aber es ist in beiden Richtungen möglich. Warten wir es mal ab und hoffen wir, dass es ein gutes Spiel wird. Und dass es natürlich sich keiner schwerwiegend verletzt. Das ist immer das Wichtigste auf beiden Seiten nicht.
Das in jedem Fall. Ja, also ich fasse das mal kurz zusammen. Also ich frage immer so ein bisschen ketzerisch, was die gegnerische Franchise denn überhaupt machen kann, damit sie den Dolphins irgendwie gefährlich werden kann, beziehungsweise ihre minimale Chance nutzen kann, um gegen die Dolphins zu gewinnen. Also es ist tatsächlich so, dass du sagst, okay, ihr werdet die Punkte aufs Board bringen, ihr müsst halt nur mit der Defense so weit gegenhalten, sodass die Dolphins halt nicht mehr Punkte aufs Board bringen als sowieso.
Okay. Das ist sicherlich richtig, ja, klar. Also ich denke schon, die Defense von euch macht es dieses Jahr gut, aber es wird aber auch gegen eine Mannschaft, das muss man auch so trocken sehen, und das werdet ihr mit Sicherheit auch sehen, eine, die fast immer 30 Punkte pro Spiel aufs Board bringt, hat eine relativ vernünftige Offense. Und da heißt es halt auch, da die Leistung an dem Tag zu bringen. Und da muss man es auch immer ganz realistisch sehen, bringt diese Defense diese Leistung nicht, wird man dieses Spiel auch nicht gewinnen.
Das ist wohl wahr.
Oder es gibt ein Spiel, was offen beidseitig die Defense nicht so auf der Höhe sind an diesem Tag oder von dieser Tagesform, wo es dann halt ein Highscore-Game auch werden könnte mit einem irgendeinen beschissenen Kick, der dann das Spiel irgendwie mit 3 Punkte oder so vielleicht letzten Endes für irgendeine Richtung oder für irgendein Team ja, den Sieg bringt, entscheidet, genau. Möglich, möglichst alles.
Micho, Tobi. Tobi, du darfst als erstes, wenn du eine Frage hast an unseren Gast, dann darfst du diese Frage gerne stellen.
Gehst du davon aus, dass, ich weiß jetzt nicht, ob du die Spielweise von Eric Rowe kennst, aber gehst du davon aus, dass Darren Waller bei euch in der Offense ein entscheidender Faktor werden wird?
Waller war halt, was man von dem Spiel von uns immer halt gesehen hatte, eine relativ Lieblingsanspielstation eines Derek Carr. Man muss dazu sagen, ein Rux, der sicherlich viel mitbringt, ist ein Junge, ein guter Junge, da wird man noch ernten von ihm, was auf der Wide Receiver Position angeht. Aber der Junge hadert noch ein bisschen. College und NFL sind 2 verschiedene Paar Schuhe, da ist es mit den Laufwegen noch nicht so. Man verfolgt ja also die eigene Franchise da drüben natürlich auch, dass es noch nicht so vom Play Calling und von den Laufwegen so drin ist. Ich denke, für Rux wird es, da wird man noch seine Freunde haben, aber was Waller angeht, mit Sicherheit würde ich mal sagen, und das macht jetzt so schwierig, weil du die Frage gerade stellst, was ist, wenn Mariota was ganz anderes da macht, wo ihr nicht mit rechnet? Und nicht ein Waller vielleicht, sondern andere Positionen sich sucht. Ja, es finden ja immer viele Spieleanalysen statt. Keine Franchise ist ja blöde und analysiert den Gegner nicht und sieht auch, ja, Anspielstation gern hier Waller. Also müssen wir sehen, dass man den, das weiß auch jeder bei den Chiefs, was Kelce angeht, trotzdem fängt er sie. Ja, das weiß auch jeder. Jeder weiß halt auch immer, mach mal einen Hill zu und einen Kelce zu, dann ist das Spiel auch unterbunden, weiß auch jeder, aber es gelingt trotzdem immer. Auch ein Waller wird es phasenweise gelingen. Bälle oder die Yards zu machen. Inwiefern dieses Gameplaning ja, aussieht letzten Endes. Warten wir es mal ab. Es ist, wie gesagt, es spielt ein anderer Quarterback, ja. Das muss man ganz so trocken sagen. Das ist jetzt kein K. Ja, obwohl ich jetzt Mariota, ich gehe auch davon aus, die letzten 2 Spiele machen wird. Kann nicht nochmal das letzte Spiel spielen wird, vermutlich, weiß nicht. Ich gehe schon davon aus, dass er gut performen wird. Er sich zeigen möchte halt auch. Und das macht ihn vielleicht aus eurer Sicht oder vielleicht auch nochmal gefährlich, weil er einfach vielleicht dann jetzt die Stunde halt nochmal da ist durch die Verletzung von K, dass er halt einfach performen will und auch sagen will, aha, hier, Moment mal, oder auch Richtung K, ich kann das aber auch. Und nichtsdestotrotz war er auch ein Franchise-Quarterback und auch nicht der Schlechteste, das muss man auch dazu sagen. Und bei den Titans und wie gesagt, deshalb, das macht es nicht so ausrechenbar.
Was man dazu sagen muss, ist die Tatsache, dass ich persönlich als Derek Carr während des Spiels dann da seine Verletzung sich eingehandelt hat und Mariota reinkam, ich die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen habe, weil Marcus Mariota mit seinem Spiel das reinbringt, was die Dolphins in dieser Saison häufig nicht verteidigen konnten. Einen mobilen Quarterback, der durchaus auch eigene Läufe bekommt und auch eigene Läufe kreieren kann und wo die Defense, Micho hat das gern immer so als unser Kryptonit bezeichnet, das ist es aber leider, also ich hätte lieber gegen Derek Carr gespielt.
Das meine ich mit diesem nicht ausrechnen. Das stimmt. Er ist mobil, er war unterwegs, er ist gelaufen, hat ein paar Yards halt auch gemacht. Und sicherlich sieht man das halt auch immer wieder vom Spiel von Lamar Jackson, wie schwer es doch ist. Was wurde er noch belächelt? Ein Jahr davor, ey, der Junge, der kann ja nicht mal schmeißen. Ja, er kann ja nur laufen. Und irgendwie ist es den Jungen dann doch irgendwie gelungen, irgendwie beides doch zu machen. Und wie schwer es doch ist, ein Quarterback, wenn er doch nicht weiß, ach hier gut, okay, ach dann mache ich mal und kann auch noch laufen, dann wird es halt gefährlich. Aber ich denke, das wird gefährlich und ist immer sehr, sehr schwer zu verteidigen für jede Defense, wenn du einen mobilen Quarterback hast, der gut laufen kann.
Ja, na klar.
Das macht es immer schwer.
Ja, aber gerade wir haben da dieses Jahr mit Kyler Murray, mit Allen von Buffalo, Cam Newton im ersten Spiel, als er noch vernünftig laufen konnte, da doch größte Probleme mit gehabt. Und unsere Defense kann so gut sein, wie sie will. Das kriegen sie irgendwie nicht hin. Wie sieht's denn bei eurer Stärke oder Schwäche gegen gegnerische Titans aus? Du hast gerade erwähnt, glaube ich schon mal Travis Kelce, der hat ja im ersten Spiel gegen euch, glaube ich, nicht so gut gespielt, hat, glaube ich, nur 40 Yards gemacht oder so. Gerade auch, wenn jetzt bei uns das Titans-Spiel ja durch Gesicki eine andere Ebene bekäme, wenn der wiederkommt. Und du hast eben gehört, Durham Smythe hat jetzt im letzten Spiel schon einige Würfe bekommen. Das wäre also schon für uns interessant, wie so eure Verteidigungsstrategie gegen gegnerische Titans aussieht.
Also ich denke mal, man hat es ja gesehen von dem Spiel von den Raiders bei den Chiefs. Da ist es den Raiders gut gelungen, einen Kelce aus dem Spiel zu nehmen, was sehr, sehr, sehr schwierig war, ja, was Verteidigen angeht. Ich sag's mal so, ich kann Prognosen momentan der Defense ist ein bisschen schwierig, da einfach eine Prognose abzugeben, weil du einfach nicht weißt, was kommt. Ja, die Spiele, die waren so teilweise, was die Defense angeht, so ernüchternd, wo du dir halt einfach sagst, ja, vorne werden die Punkte gemacht, vorne hängt es nicht. Die O-Line ist ja bei den Raiders, muss man ja auch sagen, die letzten zwei Jahre schon verstärkt worden, wo ein Quarterback genug Zeit hat. Ja, wenn du einen Trent Brown da hinten drin hast, der die Arme auseinander macht und dann ist vorbei, dann bleiben zwei hängen, ja, automatisch schon. Die O-Line funktioniert, es funktioniert vieles, vielleicht mal mit ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, halt jetzt nicht auf einem ganz super brutalen hohen Level, aber es funktioniert irgendwo, ja, und dann halt hinten dann halt überhaupt nicht, ja, und das ist dann halt, eine Prognose da jetzt abzugeben oder so, oder wie das genau aussehen wird, ich stell mir vielleicht eher die Frage, ihr vielleicht mit dem Wolle vielleicht im Endeffekt mehr Probleme habt, wie andersherum mit euren Titan. Möglich. Sag ich jetzt mal so. Stelle ich mir vielleicht dann eher die Frage, ob die Dolphins einen Wolle im Griff kriegen oder gut im Griff kriegen oder nicht. Ja. Wie gesagt, ist ein Lieblingsziel vom K gewesen der Saison, sehr oft, war zu sehen. Aber jetzt mit dem Mariota ist es halt, du weißt wirklich nicht, was er. Ja, und das macht ein bisschen, ja, nicht ausrechenbar. Ob das jetzt ein Vorteil ist. Mir geht es jetzt mittlerweile darüber einfach so, es wäre schön, so mit einer 0-0-Bilanz da rauszugehen, also eine 8-8 oder vielleicht doch noch die letzten zwei Spiele zu gewinnen, dann wäre das ganz schön. Ja, aber nichtsdestotrotz, wird über kurz oder lang oder so mit Bausteinchen und sonst was das Ziel sein, in die Playoffs zu kommen und dann sich etablieren, irgendwie ein Team zu werden, was regelmäßig anzutreffen mal ist in den Playoffs. Und ich denke, das sind die Raiders so Schritt für Schritt, so langsam Schritt auf einen guten Weg. Und ich glaube auch, dass das ein Team ist, wo du irgendwann mal mitrechnen kannst. Und auch die Raiders ihr Zeitfenster kriegen werden. Ja, und mit Sicherheit. Also, sie sind so auf dem Weg, haben sie Vorteile gegen vielen, vielen anderen Teams. Weil da halt auch noch andere Flüsse von außen reinkommen, wie Vegas, andere Steuern etc., Free-Agent-Phase. Das wird noch ganz interessant. Das hat dieses Jahr nicht so gefruchtet. Man darf eins auch nicht vergessen, wie hätte diese Franchise gespielt mit einem vollen Pot in Vegas, mit einem ausverkauften Haus, mit dieser Euphorie in diesem Laden, in diesem Stadion. Die Atmosphäre, die man nicht kennt und sonst was, und dann weiß man auch nicht, wie man performt hätte.
Du bist, ja,
Tobi, jetzt ist gut, ne?
Ich hatte noch eine Frage.
Ja, nee, du hast ja schon 3 oder 4 Fragen gestellt.
Dann stelle ich die zum Schluss.
Gut.
Micho, hast du denn noch eine Frage, bevor Tobi noch 5 schnell?
Nee, eine.
Eine.
Ich habe tatsächlich 2 Fragen, die relativ ketzerisch sind.
Hau rein.
Die erste Frage ist natürlich, ja gut, ich wunderte mich ja, ich bin kein großer Fan von Marcus Mariota, dass Marcus Mariota bei euch gespielt hat dann als Backup und nicht euer Quarterback Nummer 3. Allerdings habe ich dann seinen Namen gesehen, Nathan Peterman. Würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn wir gegen den spielen könnten. Generell wäre aber die Frage, K ist bei euch ja ziemlich umstritten. Ich vergleiche ihn, oder ist zumindest generell ziemlich umstritten, ich vergleiche ihn so ein bisschen damals mit der Situation mit Ryan Tannehill. K scheint mir zu außergewöhnlichen Leistungen in der Lage zu sein, aber er scheint sie bei euch nicht über einen längeren Zeitraum, also über mehrere Saisons oder über mehrere Spiele konstant abrufen zu können. So, und da wäre eben die Frage, wie siehst du die Zukunft für euch auf der Quarterback-Position und die Diskussion um Derek Carr?
Es ist ja immer so, Quarterback ist ja immer die Position, ich muss den Rest vom Laden mitreißen können. Ob es im Lockerroom ist, innerhalb, auf dem Spielfeld, außerhalb des Spielfelds. Und ist immer klar. Derek Carr ist drüben, sage ich jetzt mal, ja, wie soll man sagen, er ist von den Werten her, wenn man jetzt mal guckt oder so, trotzdem ist er von Statistiken her oder so, taucht er trotzdem unter den ersten 10 auf. Es ist beim K, er hatte 2016 eine super Saison bis zu seiner Verletzung, muss man so sagen, wo die Raiders ja in die Playoffs gekommen sind, bis zu seinem Schienbeinbruch. Danach war es halt auch so gewesen, dass halt auch wirklich in diesem Team durch Veränderungen halt natürlich, wo es natürlich vielleicht auch in dem Jahr nach seiner Verletzung schon anzumerken war, dass es nicht einfach war für ihn, so mental. Das hat man schon irgendwo gespürt und natürlich auch das Gebilde um ihn herum nicht so das Beste ist. Wenn man 2016 gesehen hatte, die Wide Receiver mit Capri, Cooper, ja, etc., Cook, was alles noch so war, Tight End, war das nach vorne hin sicherlich sehr annehmbar und man hat gesehen, dass er es ja kann. Also er hatte sich von 2014, wo er gezogen war, von jährlich immer so ein Stückchen steigern können. Es wurde immer besser. Ja, es wurde nicht schlechter oder irgendwas, es wurde immer besser. Es ging nach oben. 2016 war super, dann kam diese Verletzung und dann war natürlich das Gebilde in diesem Team jetzt auch nicht so, wo man jetzt sagen könnte, auch die O-Line, die war ja in diesem Jahr, ich weiß nicht, ob ihr euch da auch erinnern könnt, wenn ihr Spiele gesehen habt, löchrig wie ein Dings und der hat ja gefühlt im Spiel 10-mal auf dem Arsch gesessen. Ja, also das Gebilde um ihn war nicht so, sage ich jetzt mal, das, wo man sagen kann, dass du Leistungen abrufen kannst, dass du ein ordentliches, sage ich jetzt mal, eine gewisse Leistung bringst. Wenn ich jetzt einen Aaron Rodgers nehmen würde und er hätte jetzt eine O-Line wie ein Fangnetz, dann liegt auch ein Rodgers auf der Arschbank. Ja. Oder ein Roethlisberger erst recht, weil er eh nicht laufen kann aus der Pocket. Ja, aber oder gar nicht mobil ist. Höchstens mit einem Rollator oder so, keine Ahnung. Ja, das ist sehr bekannt. Aber ich sag's jetzt einfach mal so: es ist so, ja, er ist umstritten, aber ich denke halt, punktuell muss man halt rundherum bauen. Man sieht aber, er hat die O-Line, die vergibt ihm Zeit. In dieser Saison stimmen eigentlich so die Werte eigentlich auch. Oder von Statistiken her, wie gesagt, dieses Jahr ist für mich auch nicht die O-Line die Offense das Problem, sondern die Defense. Die Zukunft, ja, es wird spannend zu sehen sein, weil wenn man jetzt mal auf dem Markt dieser Quarterbacks rumguckt, seid mir nicht böse, wirst du nichts Besseres kriegen. Das hört sich jetzt krass an oder nüchtern an oder so, aber wenn man rumguckt, ist er immer trotzdem noch einer, wo man sagen kann, er kann ein Top 10 Quarterback sein, von seinen Statistiken her. Aber wenn man jetzt hergehen würde oder die Raiders würden hergehen, würden sagen, wollen wir uns da verändern auf dieser Position oder so, gibt dir einfach diese Draft-Rangfolge nichts her, um einen vernünftigen Quarterback zu holen und das, was rundherum im Free-Agent-Markt stehen würde oder einen Trade mit irgendeinem es nicht besser machen würde. Das heißt, die Raiders werden mit den Carr schon noch gehen, weil sie auch nicht viele Möglichkeiten haben, Umkehrschluss. Aber er ist ein Quarterback, der schon das Zeug hätte, sage ich mal, ja, eine Leistung zu bringen, die ziemlich weit oben angesiedelt ist. Sagen wir das mal so, ich will jetzt nicht von irgendeinem MVP oder irgendeinem so Peanuts jetzt sprechen oder sonst was, aber dass er es kann, zeigt er schon. Ja, phasenweise. Und die Statistiken sprechen ja auch für ihn. Es ist ja nicht so, dass er, Statistiken lügen ja in manchen Sachen nicht. Manche sage ich immer, Statistiken, die kannst du in den Mülleimer in die Tonne treten und bei manchen oder so sagen, sie sind nüchtern. Ja, und beim Quarterback ist es halt schon einfach so, dann sieht man schon irgendwo, wo was Masse ist. Ja, und da sind die Werte ja nicht die schlechtesten, sagen wir es mal so. So sehe ich das.
Jetzt hast du ja vorhin gesagt, ihr befindet euch quasi im Umbruch. Oder ihr seid auf dem Weg vom Umbruch und verbessert euch stückchenweise. Ihr habt deswegen Coach Gruden auch mit einem 10-Jahres-Vertrag ausgestattet. Ich glaube, 3 Jahre davon wären jetzt am Ende der Saison, sind, glaube ich, rum. Das heißt, die Frage, die ich jetzt stelle, wird absolut rhetorisch sein, denn ihr werdet ihr nicht los. Aber wenn ich mir Gruden so angucke, es ist ein Coach mit Erfahrung, keine Frage. Aber wenn ich dann mir die Defense angucke und dann, was er teilweise da gemacht hat, mit Khalil Mack wegzutraden und dann der berühmte Satz, ja, gute Passrusher sind halt schwer zu finden, dann hast du von Mayock gesprochen, der natürlich einen Clelin Ferrell, ich glaube, unter den Top 5 gepickt hat oder sowas, obwohl zum Beispiel die anderen Clemson-Spieler, wie zum Beispiel Christian Wilkins, noch da gewesen wären oder sowas.
Geiler Pick übrigens.
Und seitdem, aber trotzdem, eure Defense ist immer noch der Schwachpunkt. Wie sehr vertraut ihr denn darauf, dass Gruden trotz oder wegen des 10-Jahres-Vertrags eben der Richtige und der Fehler, die er auch am Anfang meiner Meinung nach gemacht hat, noch der Richtige ist? Ich meine, er ist verdammt mächtig in der Franchise. Ich glaube, er hat sogar Anteile bekommen, wenn mich nicht alles täuscht.
Ja, also es ist so klar, der langfristige Vertrag von 10 Jahren sagt schon überaus, dass man mit diesem Trainer irgendwo gehen möchte. Das ist ja ganz klar. Mit Mayock ist natürlich einer geholt worden, wo sich kein anderer so relativ gut auskennt im College Football wie ein Mayock. Dafür ist er auch bekannt. Das hat man aber auch gesehen letztes Jahr, was gezogen wurde. Haben die Raiders für mich die besten Rookies auf dem Feld präsentiert. In allen Positionen. Die haben fast nur mit Rookies gespielt. Ja, außer ein paar. Viele Rookies, die gezogen worden sind aus dem Draft, die haben funktioniert. Dieses Jahr sieht es ein bisschen anders da aus, aber man muss immer sagen, es sind Rookies. Ja, das ist, da hat man aber schon ansatzweise gesehen, und da vertraue ich den Mayock schon, dass er schon ein Gespür hat, was diese im Draft angeht, was da gezogen wird. Dieses Jahr war es halt auch mit dem einen oder anderen Spieler leider noch nicht so zu sehen, weil leider auch Verletzungen dazugekommen sind, wie in Arnette, sage ich jetzt mal, wie zum Beispiel Edwards, der phasenweise verletzt war. Ja. Lichtblicke sind auf jeden Fall da. Es sind einfach, wenn man sich das Team genau anguckt, man guckt sich die genau an, sage ich punktuell um 2, 3 Positionen andere Spieler bekommst, spielst du locker mit. Mehr braucht es manchmal gar nicht. Und generell ist es so, dass dieser Pass Rush, da muss man auch dazu sagen, ein Mac, das ist ja immer diese Geschichte, da wurde ja lang gepokert. Und die Raiders sind damals viel weit mit dem Geld mit reingegangen, wo viele nicht Anschein hatten. Und letzten Endes ist ein Mac wegen 1,5 Millionen knapp zu den Bears gewechselt. Soweit sind die Raiders damals mitgegangen. Und wenn ein Mac sich hinstellt, ein Spieler Mac, und sagt, das ist die Franchise, ich bleibe ewig ein Raider, ich will ein Raider bleiben und wechselt wegen 1,5 Millionen, dann kann man dieses Spielchen auch nicht mehr ernst nehmen. Und das sind immer interne Geschichten, sonst was viele nicht wissen. Ich sage immer, wenn einer Fan oder in einer Franchise drinne ist, wo er Fan von ist oder tiefer mit drinne ist oder diese Materie, laufen im Hintergrund auch immer viele Sachen, die andere auch nicht wissen. Hintergrundwissen. Ja, das kennt ihr auch. Und irgendwo hört es dann ab einem gewissen Punkt dann halt auf, ob es so Mac heißt oder Derek Carr heißt oder ob es der heißt. Ja, das muss man einfach mal so ganz so trocken sagen. Natürlich ist Mac, dass das ein Verlust war, ja, aber du hast auf der anderen Seite ja auch Picks bekommen. Die
und damit sind wir auch beim zweiten Mal, wo uns die Aufnahme abgeschmiert ist. Ja, Micho hat nochmal Daniel angesprochen auf Raekwon McMillan, worauf Daniel gesagt hat, ja, der wäre nicht so schlecht und der Linebacker, den sie in der Offseason geholt haben, Kwiatkowski, ist super eingeschlagen, ist tatsächlich einer der besten Spieler bei denen auf der Defense-Seite. Und damit soll es auch mit den Aussetzern gewesen sein. Jetzt noch viel Spaß beim restlichen, bei der restlichen Folge.
Das Augenmerkmal, Raiders muss ganz klar sein, im Draft auf die Defensive zu gehen. Ja. Wide Receiver oder sonst was bekommt man. Free Agent Markt wird auch, muss man auch immer schauen, gibt auch immer einiges her. Dann kommen nochmal interessante Sachen. Man wird schon noch den einen oder anderen vernünftigen Spieler bekommen, sage ich jetzt mal, aber das Augenmerkmal muss ganz klar für die Zukunft sein, dass die Abwehr natürlich was ganz, ganz entscheidend ist. Man wird nicht wissen, oder man weiß ja bis Stand jetzt nicht, wer wird der neue Defense Coordinator. Und das wird natürlich auch nochmal eine Rolle spielen, ja. Und man muss da positiv nach vorne gucken. Ich denke einfach, dass die Defense-Arbeit, was da mit dem Günther eigentlich, Günther leider ein Rückschritt war. Ja, er hat für mich nach meiner Meinung, und das war auch viel drüben, auch schnell erkennbar und auch schnell die Meinung vieler, dass er einfach zu wenig macht mit dem, was er eigentlich da stehen hat. Dass einfach mehr Talent da steht und mehr rauskitzeln kannst, als das, was performt wird. Und da ist es halt schon wichtig, dass du einen dementsprechenden Coach hast, dem das gelingt.
Möchte ich jetzt auch nicht mehr Fragen stellen, weil sonst Tobi nachher keine Fragen mehr stellen kann.
Es ist nur eine.
Ja, dann kommen wir auf den Punkt. Craig ist jetzt schon abgestürzt.
Ich wollte nur wissen, ob du auch emotional schon umgezogen bist. Ob du immer noch Oakland nachhängst. Das wollte ich nur fragen.
Da die Raiders bekanntlicherweise aus Oakland stammen und der Ursprung ist, ist es natürlich, wenn du Alteingesessene oder Black Hole fragst, schwer. Es wird immer schwer bleiben, aber man muss sich dran gewöhnen. Natürlich hat es ja auch viele, viele Vorteile. Man muss es jetzt auch so sehen. Man muss es nüchtern sehen, tolles Stadion, nicht das schlechteste Umfeld, viele Vorteile, ein neues Stadion vor allem, weil das alte in Oakland war ja ein reines Baseballstadion, was da musst du auch aufpassen, dass die Tribüne nicht wegbricht, ja, ganz trocken gesagt, aber viele Vorteile, aber vom Herz her mit Sicherheit nicht und es wird ein bisschen dauern. Und ich denke halt auch, gut, dadurch, dass das jetzt alles so in Vegas ist, wird man auch lang in Vegas bleiben. Davon kann man ja jetzt ausgehen, meine Meinung. Und vom Herzen natürlich ist es immer was anderes. Das ist auch ganz klar, oder? Also mir wäre es am liebsten gewesen, das Stadion hätte man in Oakland gebaut und wäre es gut gewesen, oder? Ja, so. Ja, klar. Aber ja, es ist, okay. Aber Oakland ist natürlich auch ein dementsprechendes Pflaster, was nicht ohne ist, das kommt dazu. Und natürlich halt auch sehr, sehr hoch Steuernabgaben auch da sind, das muss man auch dazu sehen. Also wer in Oakland Football gespielt hat, hat mir viel, viel weitaus mehr Steuern gezahlt, als wenn ich sonst irgendwo spiele. Und wie gesagt, diese wirtschaftliche Geschichte, die wird halt in Vegas auch nochmal zum Tragen kommen. Da haben die Raiders in vielen, vielen Punkten absichtlich und in vielen Sachen vieles richtig gemacht, aber wenn es vom Herz geht, ist natürlich eine ganz, ganz andere Sache, ist doch ganz klar.
Gut, ich glaube, jetzt haben wir zumindest zu unserem Gegner der Raiders schon sehr, sehr viel erfahren. Danke erstmal für diese wirklich phänomenal vielen Insights, Daniel. Tobi, jetzt hast du gerade so viele Fragen gestellt, jetzt würde ich von dir zu 3, ja, 1, 2, 3 maximal Keys to Win für die Miami Dolphins am Wochenende.
Mariota so weit stoppen, dass er nicht laufen kann, sondern werfen muss. vielleicht als Nebensatz ihn durch defensive Looks so verwirren, dass deutlich wird, dass er lange nicht gespielt hat. Offensiv das Laufspiel so weit etablieren, dass es in ungefähr ähnliche Regionen gehen kann, wie es gegen die Patriots gehen kann, und Takeaway 3 defensiv genauso weitermachen wie die ganze Saison schon, dann gehe ich davon aus, dass es zumindest ein enges Spiel werden dürfte.
Okay, Micho, was sind so deine drei Keys to Win der Miami Dolphins gegen die Las Vegas Raiders?
Nicht auf einen Shootout einlassen, denn wenn wir es schaffen, die Offense der Raiders regelmäßiger zu stoppen, glaube ich, dass sie uns defensiv, egal wer bei uns auf dem Platz steht, nicht wirklich aufhalten können. Das wäre eigentlich der Haupt-Key to Win. Ansonsten genau das, was wir in den letzten Spielen gemacht haben. Also tatsächlich die Bälle verteilen, weit verteilen, lange Drives machen, den Ball in den eigenen Reihen halten und den Ball in den eigenen Reihen halten und wenig Fehler, wenig Turnover von unserer Seite produzieren. Ich glaube, dann sind wir aufgrund unserer Defense diese Saison tatsächlich vorne dran.
Okay. Ich hake da jetzt vielleicht mal ein, zwei Sätze mehr zu ein. Beziehungsweise gar nicht so viel mehr, weil ich meine, ihr habt das schon gesagt, Tobi hat es gesagt mit Mariota. Wir haben halt das Problem, dass wir bei Running Quarterbacks immer mal so ein bisschen edgy aussehen, wobei das jetzt gegen die Patriots deutlich besser war als zu Beginn der Saison. Also wir haben da schon eine Entwicklung auch gemacht. Jetzt muss man diese Entwicklung einfach nur vernünftig weitergehen. Mariota hat gar nicht schlecht gespielt, keine Frage. Mariota war aber, und das ist das Problem von Mariota, verdammt ungenau. Und dadurch, dass wir halt diese verschiedenen Looks up front bieten können, glaube ich, dass wir da tatsächlich eine Chance haben, Mariota zu Fehlern zu zwingen und zu Turnovern zu zwingen. Und das ist halt das, was wir auf der Defense-Seite machen müssen. Ich glaube auch, dass wir mit den Receivern nicht unbedingt große Probleme bekommen. Klar, da ist ein Henry Rux, aber ja, wir gehen da Man-to-Man rein und ich glaube nicht, dass das über die Wide Receiver da viel kaputt gehen kann. Aber es natürlich, wie gegen die Bengals, da kann halt ein Broken Play dazu führen, dass du halt dann mit 7 Punkten zurückliegst. Offense, da widerspreche ich tatsächlich Tobi. Offense-mäßig ist bei mir tatsächlich Key to Win, dass Tua den Ball durch die Luft bewegt. Und das führt dazu, dass wir Räume für das Laufspiel öffnen. Nichts anderes. Weil gerade Daniel hat es gesagt, die Raiders im Backfield sind jetzt nicht ganz so stark aufgestellt. Und jetzt haben wir letzte Woche erfahren, oder am Ende der Woche, dass in einem Elimination-Spiel hätten Parker oder Grant oder halt auch Mike Gesicki spielen können. Ich gehe davon aus, dass sie alle drei spielen werden oder spielen sollten. Und dann haben wir halt damit wieder zweieinhalb gute Waffen, weil ja, Grant ist für mich momentan keine gute Waffe, weil es bringt dir nichts, wenn du schnell laufen kannst, aber die Bälle nicht fängst. Dementsprechend ist es bitter, aber es ist halt so. Und deswegen muss Tua, also ich glaube, dass Tua tatsächlich 300 Yards werfen sollte in diesem Spiel. Ja, es ist nicht typisch, weil wir machen momentan relativ viel kurz per Spiel. Er muss nicht die tiefen Bälle werfen, aber 300 Passing Yards, wie zum Beispiel gegen die Chiefs, sollten drin sein, um dieses Spiel dann auch am Ende zu closen. Weil ich kann mir vorstellen, dass die Raiders tatsächlich gut Punkte aufs Board bringen. Einfach dadurch, dass wir jetzt nicht genau wissen, was auf uns zukommt. Und Travis Kelce, also es könnte jetzt so ein Bounce-Back-Spiel von Eric Rowe werden, weil Travis Kelce nicht so im Griff war, wie wir es eigentlich normalerweise bei Tight Ends haben. Jetzt ist Darren Waller der nächste Top-Tight End, wahrscheinlich die Nummer 3 hinter Kelce und hinter George Kittle momentan. So sehe ich das zumindest. Und dementsprechend wird Eric Rowe da sehr gefragt sein. Das sind so tatsächlich meine Keys to Win. Ja, also durch die Luft sollten wir deutlich besser werden als am Boden. So, Daniel, du hast jetzt natürlich auch noch die Chance, uns Fragen in den Bauch zu fragen, uns Löcher in den Bauch zu fragen, so heißt es nicht, uns Fragen in den Bauch zu fragen, das klang ein bisschen komisch, Aber ich glaube, wir wissen alle, was ist. Hast du Fragen zu den Dolphins, zu irgendwas, was dich interessiert? Fragen zum Spiel gegen euch? Ja, dir steht jede Frage. Also,
ja, generell habe ich eigentlich keine Fragen, weil ich habe jetzt auch ziemlich viel erfahren, sage ich jetzt mal, aktuell durch eure News. Habe ich jetzt viel erfahren können, sage ich jetzt mal. Und wie gesagt, für das Spiel ist offen. Wir schauen mal. Ich hoffe, es gibt ein gutes Spiel. Und Fragen habe ich eigentlich diesbezüglich keine, weil es ist immer ein bisschen schwierig, komplett in fremden Franchises, sage ich jetzt mal, genauso so richtig den Einblick zu haben, sage ich jetzt mal. Das geht jedem Fan, sage ich jetzt mal, bei einer fremden Franchise so. Aber ich sage jetzt mal, was mich persönlich freut, ist, dass die Dolphins dieses Jahr wirklich nach den letzten Jahren einfach mal eine Saison spielen, die einfach positiv ist. Und sicherlich euch, sicherlich auch den ganzen Fans, Dolphins-Fans natürlich einfach wirklich mal richtig gut ist für die Seele.
Ja.
Und das muss man einfach mal so sagen. Und mir halt einfach auch Raiders jetzt auch nicht das Team war. Also als Raiders-Fan muss man ziemlich viel ertragen können, auch so in den letzten Jahren. Und 16 war mal schön, aber die anderen waren halt auch immer durchwachsen und waren halt auch immer, man hätte mehr können und hast doch zu wenig irgendwie aus der Saison gemacht. Und das war dann halt schon das Problem irgendwo, dass es dann, wie letztes Jahr, hätte man auch die Playoffs erreichen können. Dieses Jahr wäre es auch möglich gewesen, wenn man ganz einfach mal ganz anders eine Performance hätte hinten, ja, und wäre es sicherlich in greifbare Nähe gewesen. Aber ich sage halt einfach, ist es jetzt, auch wenn ihr jetzt in die Playoffs kommen würdet oder so, sind mir noch keine Teams, Dolphins nicht genauso wenig wie mir, die jetzt mal in die Playoff eine Runde vielleicht kommen würden, mit ein bisschen Glück je nach Gegner eine Runde überstehen würden und danach ist auch Sendekuchen. Oder ist es vorbei, weil man muss es einfach nüchtern betrachten. Es fehlen noch ein paar Bausteine, es fehlen, wenn man die Teams einfach mal wenn man mal schaut in der NFL, die eigentlich gar nicht so weit weg sind, Bausteinchen fehlen und das macht es halt immer und das braucht halt auch immer ein bisschen Zeit, das Ganze. Und das brauchen wir beide, glaube ich, die Dolphins genauso wie die Raiders noch. Und ich denke auch, dass beide nochmal so zum Schluss jetzt nochmal das einzubringen, beide auf einem guten Weg. Ihr einen wirklich talentierten und einen guten Quarterback habt, der natürlich durch seine echt blöden Verletzungen so gut, dass alles ausgeheilt ist und so gut reingekommen ist, das ist sehr, sehr positiv und freut mich persönlich für den Menschen, ja, dass da keine großen Schäden geblieben sind oder sowas oder die Karriere oder die Sportkarriere in Gefahr doch gebracht hat und das ist doch das, was wichtig ist, sage ich jetzt mal, und der Rest wird sich alles zeigen, sage ich jetzt mal, und letzten Endes kann man immer viel philosophieren, ja, das könnte, das hätte, das wäre, sonst was, letzten Endes kommen viele Faktoren auch nochmal mit auf den Platz, auch am Sonntag. Auch Entscheidung, Streifenhörnchen, da kommen manchmal auch ganz ganz komische Sachen mit raus, das kennen wir alle. Und manchmal kann auch eine Entscheidung richtig wehtun, auf beiden Seiten, und ein Spiel komplett ändern, in diese Richtung, oder auch eine Verletzung, was ich nicht hoffe. Und es kann immer viel passieren. Und ich hoffe halt einfach, jetzt nochmal zum Schluss zu sagen, dass es einfach ein spannendes, gutes Spiel wird, ein gutes Footballspiel wird. Und der Bessere oder der Glückliche, der wird dann das Spiel dann für sich entscheiden, gehe ich von aus. Und ja,
das ist ja es. Gut, wenn du schon von einem guten und engen Spiel sprichst, da ist natürlich jetzt die Frage, was tippst du denn als Ergebnis? Das machen wir zum Schluss immer. Ja? Also wir geben alle so einen Ergebnistipp ab. Und freuen uns am Ende, dass wir alle wahnsinnig viel
Da diese Tipps immer schwer zu tippen sind, genau auf den Punkt hinaus, das ist dann natürlich dann sehr, 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 sehr glücklich, was eigentlich nicht machbar ist, eigentlich, sondern immer nur die Tendenz hingeht, wer gewinnt oder wer gewinnt nicht. Oh, tippe ich mal auf ein 24-21 für uns mit ein bisschen Düsselglück, keine Ahnung.
Okay, Tobi, ja. Was tippst du?
Da wir ja gelernt haben, dass die Raiders immer 25 Punkte machen im Spiel, tippe ich auf 29-25 für die Dolphins.
Okay, und Micho, was darf ich bei dir kredenzen?
Ja, Moment, ich rechne gerade noch 31-27 für uns.
Okay, dann gehe ich einfach mal jetzt nochmal höher, weil es steigt sich ja hier so langsam und wenn ich zum Schluss bin, muss ich jetzt auch das meiste bieten. Dann würde ich sagen 38-31 für die Dolphins. So, ja, viele Punkte, dann sagen die Leute, war auch ein gutes Footballspiel. Gut, dann möchte ich mich noch einmal wirklich recht herzlich bedanken für wirklich auch die wahnsinnig viele Zeit, die du uns hier zur Verfügung gestellt hast, Daniel, und für das Wissen, was du hier mit reingebracht hast. Es war wirklich sehr, sehr schön mit dir.
Vielen, vielen Dank. Hat mir auch viel Spaß gemacht und auch mal interessant über eine Fremde kann man ja nicht sagen, man kennt sich ja so, oder ist ja alles ein Begriff, aber über andere Franchise mal tiefgründiger reinzuschauen zu dürfen und hat mir auch Freude gemacht und gerne wieder.
Sehr schön, das hören wir doch gerne.
Und natürlich wünsche ich euch noch frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Das danke.
Und bleibt gesund, das ist ganz wichtig,
Leute. Das wünschen wir dir natürlich auch. Und dadurch, dass das Spiel jetzt schon am Samstag ist, wird diese Folge auch schon früher da sein. Das heißt, ich werde sie tatsächlich vor Weihnachten, also wenn ihr das hört, könnte es sein, dass ihr es vor Weihnachten hört. Dementsprechend wünschen wir euch natürlich alle eine wirklich ruhige und besinnliche Weihnachtszeit, gerade in dieser Tagen. Natürlich, man kann vielleicht nicht mit der ganzen Familie feiern und muss es wirklich so ein bisschen auf die Tage verteilen. Ich hoffe trotzdem, dass ihr da draußen alle ein möglichst schönes Weihnachtsfest habt und auch gut ins neue Jahr kommt. Ich könnte sein, dass wir uns vor dem neuen Jahr nochmal hören, aber ja, ansonsten auf jeden Fall schon mal einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und ja, da wir jetzt am Ende der Folge sind, kennt ihr das Spielchen auch. Das Ding kommt hier eigentlich überall raus, wo es so Podcasts zu hören gibt auf YouTube. Gebt uns einen Daumen hoch und vielleicht auch bei Apple Podcasts eine positive Bewertung mit einem netten Kommentar. Das wäre zu Weihnachten natürlich ein wundervolles Weihnachtsgeschenk, worüber wir uns natürlich sehr freuen würden. Es tut euch nicht weh, es tut uns was Gutes. Und in dem Sinne bleibt mir auch nichts anderes mehr zu sagen als stay tuned and fins up. So. Ba, 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 ba.